Hey Simon.
Daniel.
Wie fandst du das heute? Heute ging irgendwie alles um Zahlen, Daten, Fakten, ne?
Zahlen, Daten, Fakten mit Triple R. Reden, Rechnen, Rainer.
Der Rainer Kurzhals, Professor Doktor Rainer Kurzhals. Aber wie wir gehört haben, legt er da nicht so viel Wert drauf. Allerdings war er an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Stochastik und Statistik, quantitative Methoden. Mein Professor hat immer sehr unterhaltsame Vorlesungen gehalten, hat das auch sehr praxisnah und sehr vielseitig gemacht. Ich habe sehr viel Spaß in seinen Vorlesungen gehabt und er hat mir die Statistik auch gut näher gebracht. Wie war dein Eindruck?
Er hat uns auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs wissen lassen, dass er schon sehr früh in seinem Leben den Spitznamen Professor trug. Ist ein sogenanntes Sandwich-Kind, umgeben von vielen Brüdern und auch einer Schwester. Und hat uns mal ein bisschen von seiner Vita teilhaben lassen und uns erzählt, woher diese Machermentalität kommt, seine Neugier, das Wollen, das Ausprobieren. Und ein bisschen natürlich auch die Geschichte, wie es einen jungen Mann damals noch von Herne über Iowa State nach Münster an die FH verschlägt und wo die Unterschiede in der Lehre bzw. im Bereich Gründung liegen. Und natürlich noch darüber hinaus, was die Zukunft der Bildung ausmachen wird und wie wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben im Vergleich zum Weltmarkt.
Also Simon, du wirst immer professioneller. Ich finde das fantastisch, nahezu unglaublich.
Herzlich willkommen, das sind die 8 Uhr Nachrichten mit Simon Jansen.
Ja, gut gelernt. Finde ich hervorragend. Ja, Rainer ist auf jeden Fall eine Rampensau, das kann man sagen. Reden kann der Mann und welchen Blick er auf seine Familie hat und wie das Entrepreneurship so sein Leben verändert hat. Stichwort Fortree und Westfalia Data Lab, das erfahrt ihr in dieser Episode.
Viel Spaß mit der Folge. Zufälle im Leben gibt's eben doch. I got these voices in my head, they get louder every day. Somehow I like the way they sound. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland. Rainer, was möchtest du trinken?
Wasser gerne. Sorry,
Wasser? Ja. Okay. Hast du schon genommen? Kaffee nicht?
Auch gerne sogar.
Ja. Oh, dann nimm nur deine Tasse und schenk rein. Brauchst du noch Milch?
Ja, auch ein bisschen. Dankeschön. Ja,
dann warte.
Danke. Ja, danke, reicht, danke. Halben.
Daniel, bitte nochmal schnell.
Ja.
Ja.
Sind wir schon sozusagen on air?
Geht schon live, geht schon los. Ja, Daniel, geht nochmal schnell Milch flitzen. Wir vergessen dann doch immer nochmal gerne was. Aber wir haben mal wieder reich gedeckt mit Erdbeerkuchen, Mohn, Apfel und noch irgendwas. Keine Ahnung, was das andere ist. Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast. Hast dich reingeschlichen. Wir haben uns gerade
gesehen. Durch die Hintertür.
Durch die Hintertür, genau. Also normalerweise geht das nicht für die Leute, die noch nicht im Hub waren. Aber wenn man weiß, wo das Geländer ist und der Eingang, dann findet man auch über die Hintertür rein in den Digital-Hub.
Ja, schon. Ich war auch schon ein paar Mal hier. Von daher kenne ich die Gegend ja auch ganz gut.
Sehr gut.
Ja, gerne. Darum geht's. Hand aufs Herz. Hast du denn kurz reingehört oder hast du dir tatsächlich mal die Zeit genommen, ein bisschen länger reinzuhören in die Formate?
Ich habe 2, 3 angehört, ne? Also ja. Immer so 5 bis 10 Minuten. Den David Dallmann, ich habe seinen Vater mal vor kurzem kennengelernt. Das fand ich ganz interessant, habe ich gerne zugehört. Und dann habe ich nochmal den David Mittelbeck, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter, jetzt ja auch Gründer.
Genau.
Den habe ich mir gerne angehört, den mag ich ja auch sehr, den David. Und dann habe ich noch, da kann mich jetzt aber gar nicht mehr daran erinnern.
Worum ging's inhaltlich?
Das war eine Dame aus Coesfeld, die war schon überall in der Welt und dann ist sie in Coesfeld gelandet und dann wollte es irgendwie erklären und da habe ich mir gedacht, nee, also der zieht jetzt keine Erklärung, ja.
Das kann sein. Ja, das müsste Elisa gewesen sein.
Ah, ja,
ja, okay. Die war überall auf der Welt irgendwie schon mal rumgetingelt.
Ja, genau.
Stimmt.
Also es hieß dann London, ne? London, Rom, ja. Paris, Coesfeld. Ja, das passt ja, ne? Ist ja ein stringenter Weg.
Ja, naja, steile Kurve.
Aber wie das so ist im Leben. Ne? Und wen ich dann noch kannte bei euch in der Liste, das war der Uwe Rotermund. Das ist nämlich der Ex-Chef von meiner Frau. Genau. Ne? Das war auch eine schöne Liste, die ihr da habt. Ja. Also von daher vielen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt müssen wir auch erstmal unserer Aufgabe treu werden, unseren Gast erstmal vorstellen.
Ja. Darf man sagen, Professor Dr. Rainer Kurzhals von der Fachhochschule Münster und Seriengründer, kann man fast sagen. Ne?
Zweier-Serie oder Dreier-Serie, werden wir eine Erfahrung bringen.
Wollte ich gerade sagen. Aber
Startup 2. Fortree. GmbH ist 3.
Ah, okay. Na, das wird dann auch nochmal ganz interessant. Aber Gründer von Fortree, genau. Und jetzt auch dementsprechend Gründer und Geschäftsführer des Westphalia Data Labs.
Nicht Geschäftsführer.
Verdammt, ich versau es jedes Mal wieder. bei der Intro, aber das gehört mittlerweile auch zum guten Ton dazu.
Wenn man nicht Geschäftsführer ist, ist man?
Ich bin nicht angestellt beim WDL, sondern ich bin Freelancer, Berater.
Praktikant bist du ja wohl nicht?
Nee, Praktikant bin ich nicht, ja, genau, ja. Also das ist so ein bisschen so, also Berater bin ich sozusagen in der Rolle. Aber ich bin natürlich da schon heftig drin. Ne?
Ja.
Der Grund, man könnte sich ja fragen, warum ist denn das eigentlich so? Da gibt's also vielfältige Gründe, ne, warum man das macht. Ich hätte auch als Geschäftsführer einsteigen können, aber ich sag mal, ich wollte ja auch weiter Professor sein, aus Überzeugung. Ich bin ja Überzeugungstäter-Professor. Macht mir auch Spaß, aber das andere hat mir auch schon immer Spaß gemacht irgendwie. Ne? Ich habe ja früher mal Beratung gemacht und dann vor ungefähr 10-12 Jahren mit den Gründungen begonnen. Und dieses Konstrukt, das hat ja schon bei Fortree sehr gut geklappt. Ne, da war ich in derselben Position und jetzt mache ich das halt wieder in derselben. Aber es heißt aber nicht, dass es immer und ewig so bleiben muss. Es könnte sich nochmal verändern.
Ja. Aber nimm uns doch mal mit. Wo kommst du eigentlich her und wie wird man denn eigentlich Professor? Weil böse Zungen oder spitze Zungen sagen halt auch oft, Professor wird man dann, wenn man keinen Bock mehr auf Arbeiten hat. So unter Studenten sagt man das ja. Und vielleicht kannst du uns auch mal ein bisschen was zu deinem doch sehr beeindruckenden Werdegang auch erzählen.
Ja, also ich finde es jetzt nicht so beeindruckend. Ich glaube, immer wenn man was gemacht hat, irgendwie, also es anzustreben, das hat mich dann auch beeindruckt. Und wenn man dann da ist, dann ist es gar nicht mehr beeindruckend. Genauso zum Beispiel wie mit meinem Titel, ne? Also da gebe ich wirklich Pups drauf. Und der steht auch nirgendwo anders als an der FH irgendwie, ne? Dort an offiziellen Stellen. Aber ansonsten ist mir das natürlich Schnuppe. Die Einzige, die darauf wartet, ist meine Schwiegermutter, ne? Die kommt aber aus Bayern oder sind ja so ein bisschen titelhörig, ne? In Österreich ein bisschen südlicher noch mehr. Ich komme aus dem Ruhrpott, ne? Ich sag's mal so. Ich bin Ruhrgebietler, also echter Ruhrgebietler. Mein Vater war Steiger, ne? Der war noch echter Zechenmann, ja? Der hat aber auch noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich lese gerade eine schöne Biografie von unserem Genschmann, von den Hans-Dietrich Genscher. Kennt ihr den überhaupt noch?
Ja, selbstverständlich. Den habe ich sogar die Hand geschüttelt.
Wirklich? Ah ja, okay, du schon. Das ist ja. Ehemaliger Innen- und Außenminister, ne? Okay. Der BRD, der hatte auch eine ganz interessante Historie hinter sich. Wie komme ich jetzt da drauf? Wie komme ich auf den Genscher? Was habe ich gerade gesagt? Schon wieder den Faden verloren. Ruhrgebietler, genau.
Ja, genau.
Steiger, ja, genau. Steiger, ja. Ja, genau.
Kumpel die Pumpel, weg ist der Kumpel.
Genau, und also im Pott groß geworden, auch jetzt in Anlehnung an den Carsten Kramer, auch mit dem Fußball groß geworden halt, ja, und da auch freudig gespielt, hatte auch ein bisschen Talent sogar, ne, habe auch mal zweite Bundesliga gespielt, DFB-Pokal als 17-Jähriger, ich war dann in so einem richtigen Zockerclub, ne, wie heißt er noch hier, der Jürgen Klopp würde sagen, Vollgas-Fußballclub. Ja,
warte mal, du hast zweite Bundesliga gespielt?
Ja, beim DC Werner-Eickel. Ja, 1985 war das so die Kante, 86. Ich habe es mal versucht zu googeln, ne, aber ich stehe da leider irgendwo, stehe da nirgendwo. Ich war ja A-Jugendspieler, bin hochgezogen in die erste Mannschaft. Ende der Saison, Verletzungsprobleme dann bei den Senioren und dann bin ich im DFB-Pokal eingesetzt worden. Ich glaube, zweite Runde war das und dann auch in der zweiten Liga. Aber da bin ich mir wirklich ganz ehrlich nicht mehr so ganz sicher. Das ist schon zu lange her.
Das war vor der Opta-Datenerfassung.
Ja, richtig. Ja, tatsächlich. Also heute wird man es irgendwie dann wirklich nochmal nachvollziehen können. Ja. Naja, und wie das dann halt so ist, ne? Ich hab halt ein bisschen Zahlentalent gehabt, ne? So wie ich jetzt, also ich bin ja tatsächlich ein Zahlenmensch. Ich mag auch das Denken in Zahlen, ne? So das, auch das Spielerische an Zahlen. Ich erzähle meinen Studenten immer, es gibt ja so ein paar wichtige Menschen in der Mathematik und auch überhaupt in der Wissenschaft. Der Karl Friedrich Gauss, das ist so einer. Ne? Das war so ein Universalgelehrter, der konnte halt sehr viel, also nicht nur Mathematik, der konnte die Astrophysik, der konnte Kartografie. Das war übrigens der Erste, der verlässliche Karten gezeichnet hat. Das war für für das Militär von großer Bedeutung. Auch so Abstandsmessungen und so für die Flugweite von Geschossen. Das ist also sehr relativ wichtig. Und der Karl Friedrich Gauss, der hat halt, der war ja auf dem ehemaligen, auf dem alten 10-D-Mark-Schein ja auch verewigt, ne? So als Emblem. Und da auf dem 10-D-Mark-Schein ist auch die Normalverteilungskurve von ihm drauf gezeichnet mit der Funktion. Ja, also schon relativ wichtige Sachen. Warum sage ich das? Also der Karl Friedrich Gauss, der hat in jungen Jahren hat er den Abstand von zu Hause zur Schule gemessen und hat das auch immer notiert, ne? Und hat das aufgeschrieben, wie viele Meter brauche ich von zu Hause bis zur Schule und wieder zurück. Und hat dann im Laufe der Zeit gemerkt, es ist nicht immer die gleiche Zahl an Metern, die er misst. Also hat er gemerkt, in der Messung gibt es Abweichungen, ne? Die Standardabweichung. Die hat er damals etabliert und auch die Formel dafür. Und warum ich das sage, ist, ich habe als Kind auch so komische Sachen mit Zahlen gemacht, ne? Ich habe auch die Strecken gemessen, allerdings so die Quadrate an diese quadratischen Platten, die Steinplatten, ne? So, die habe ich dann gezählt irgendwie auf dem Weg zum Bus und dann, ja, solche, okay, dann hättest du auch vielleicht so ein Faible für die Mathematik. Oder meine Frau weiß zum Beispiel, wenn ich bei der Fernbedienung die Hörstärke einstelle, dann mache ich nie Zahlen, die auf einen Teiler von 6 irgendwie enden. Okay. Das ist für mich eine Pechzahl irgendwie, ne? 6, 12, 18. Und 17
so
auch nicht.
Mit geraden Zahlen, so gerade immer 15, 15, die mache ich gerne Lautstärke Radio oder beim Fernseher.
Ah,
die
sind echt
gut, aber
ja.
So 14 ist
gar nicht. Na, siehst du mal, also das, ne?
Okay, muss ich mir Gedanken machen.
Zwei kleine Freaks hast du hier, Daniel.
Ja, das ist Freak Ride.
Das ist schon ein bisschen nerdig, ja.
Ist okay.
Ja. Und dann habe ich halt irgendwann mal gemerkt in der Schule, ne, wenn alle anderen über die Mathe-Hausaufgaben gestolpert sind oder auch nicht verstanden haben, oder für mich war das natürlich irgendwie immer nichts, ja, es war gar nichts. Ja. Für mich waren diese mathematischen Zusammenhänge immer sofort durchsichtig, ja. Und das hat dann auch damit geändert, später beim Studium, dann habe ich Abitur gemacht und da war ich auch gar nicht so gut. Ich habe einen Abischnitt von 2,7. Ich habe ja 4 Kinder, jetzt nicht zu hochhalten, 2 Frauen, ne? Die erste Ehe, also es gibt da Dinge in meinem Leben, die nicht so gut funktioniert haben. Meine erste Frau ist mir leider weggelaufen. Aber jetzt mit der zweiten hat es wunderbar geklappt. Ne? Nochmal 2 kleine Kinder, ne, die doch noch im Kindergarten sind. Und die älteren beiden leben auch bei mir. Der Älteste hat gerade angefangen zu studieren, ist auch ausgezogen gerade. Und ich gehe nochmal zurück ins Ruhrgebiet. Abi, mehr schlecht als recht, weil mich so Schule nicht so richtig interessiert hat, genauso wie ich bei euch heute hinten eingestiegen bin, durchs Fenster habe ich halt immer gerne Sachen gemacht, die halt nicht so normal sind irgendwie, ne? Also jetzt nicht brutal normal, ich bin jetzt noch nicht der große Revoluzzer, aber ich habe gerne Dinge ausprobiert, was möglich ist, ne? Und wenn man so Jugendlicher ist, ne, dann probiert man viel aus, ne? Und dann, aber gut, die Mathe, war mir schon immer klar, das mache ich. Und dann bin ich zur Bundeswehr. Damals nicht so richtig so einen Plan gehabt, was das bedeutet. Das würde ich nie wieder machen. Aber naja, dann war ich dann einmal da drin. Dann habe ich es auch gemacht. So bin ich halt irgendwie auch Ruhrgebietler, ne? Das machst du halt, ja, okay. Ja. Und dann habe ich dann studiert. Mathe war dann schon eigentlich das, was ich wollte. Hab mich dann aber auch so ein bisschen auch beeinflussen lassen durch meine Umwelt. Und dann haben die gesagt, warum mach doch lieber BWL, ne? Das ist so irgendwie viel, ne?
Handfester,
mehr Kohle, mehr Zukunft, viel einfacher, was auch immer. Ja, und dann habe ich mich dafür interessiert, aber das wollten so viele. Das war wieder ich, ne? Das, was viele wollen, das will ich nicht, ne? Ich will lieber das, was wenige wollen, irgendwie. Also mehr das, also das, ich mag auch zum Beispiel, ich mag nicht den Cent, ne? Da, ich mag lieber den einsamen Spaziergang nicht so weit entfernt am Bienenburgpark zum Beispiel, ne? Oder ein bisschen weiter halt jetzt in die Baumberge, ne? Wo ich dann keine Menschen habe, wo ich dann für mich oder mit meiner Frau und mich oder dann später mit den Kindern und so, ne? Sowas ist mir dann lieber. Naja, kurzum, BWL war es dann nicht, weil es wirklich zu viele gemacht haben. Und dann habe ich mich für Mathe natürlich zuerst eingeschrieben, dann aber noch auf den letzten Meter noch umgedreht, weil dann hieß es, in Dortmund gibt es noch einen Studiengang, der ist innerhalb der Mathematik das Schwierigste, was man machen kann, nämlich die Statistik, und findet aber auch noch eine ganz schöne breite Anwendung in der Wirtschaft. Und das finde ich eine gute Kombination. Dann habe ich mich auch dafür beworben, bin dann da auch da gab es keinen NC, ne? Das haben ja nur ganz wenige gemacht.
Die mussten die nehmen, die sie kriegen können.
Oder? Ja, ganz genau. Und dann habe ich das gemacht und habe dann da studiert und dann, wenn ich das sagen darf, auch erfolgreich. Ich glaube, ich habe noch nie eine Prüfung nicht bestanden. Ne? Ein kleiner Angeberspruch, aber ich war halt nie besonders irgendwie strebsam. Ne? Also ich bin nicht nach den Einsern, ich bin immer nur nach dem Bestehen damals. Und dann hieß es auf einmal, man kann sogar auch im Ausland studieren. Das fand ich sehr verlockend. Ne? Und da habe ich mich für beworben und dann hieß es von meinem betreuenden Professor, naja, von den Bewerbern hatte ich das schlechteste Zeugnis irgendwie, ne, so insgesamt, ja, Schulzeugnis und Vornoten. Aber ich war derjenige, der es am heftigsten wollte, hat mein Professor damals gesagt. Professor Hering, das weiß ich noch wie heute. Ja, der hat das damals zu mir gesagt an der TU Dortmund.
Und wie hat gesagt, du das deutlich gemacht?
Und ich wenn ich vielleicht was will, dann mache ich das, dann habe ich anscheinend eine Art, es zu zeigen halt, ne? Wenn ich, vielleicht kennt ihr das, wenn man was wirklich will, ne, dann ist man auch so hinterher. Dann ist man nicht so Larifari, ja, sondern dann.
Komm mal her, du Hering, ich zeig dir, warum ich das will.
Ja, ich bin auch so ein bisschen auf den Geist gegangen irgendwie. Ja. Ne? Ich bin auch immer wieder hingekommen und immer wieder nachgefragt, habt ihr schon entschieden irgendwie, ne? Und naja, und dann habe ich, das war ein Stipendium, deutscher akademischer Austauschdienst. Und diese Stipendien, die waren halt irgendwie sehr umfassend, die waren auch sehr großzügig und das, ja, da bin ich für ein Jahr rüber und also nach meinem Vordiplom damals und das hat mir, also das Studium war, also es war anstrengend schon, aber ich bin dann da durch, ne, Durchfallquote 80%, ne, bei 70 Personen sind nicht so viele übrig geblieben, nach fünf Semestern. Und dann bin ich mit dem Stipendium rüber in die USA, nach Iowa. Das ist wirklich, da gibt es einen schönen Film mit nicht Johnny Depp, sondern hier, wie heißt der noch, dieser Schönling?
Channing Tatum.
Nee, der hat hier bei dieser Schnulze da auf der Titanic die Hauptrolle gespielt.
Du meinst
Leonardo DiCaprio? Johnny Depp.
Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio, ich verwechsel immer. Ich habe ja John Depp schon gerade gesagt. Genau, Leonardo DiCaprio. Und da gab es einen schönen Film irgendwo in Iowa. Der geht aus so einem Herzfilm. Ne? Der spielt einen autistischen Jungen. Und aber genauso sieht es da aus. Dort habe ich studiert. Das war aber eine sehr auch wieder Dortmund. Ne? Dortmund ist, man kann ja Statistik bis heute nur ganz wenigen Unis oder FH studieren und damals zu meiner Zeit nur an zwei in Dortmund und München. Komischerweise die beides fußballerische Klassenfeinde für mich. Ne? Ich bin ja durch und durch Königsblau. Ja.
Yep.
Ich mag aber auch insgesamt den Ruhrgebietsfußball, muss ich schon dazu sagen. Ich war früher oft mit meinem großen Bruder beim VfL Bochum zum Beispiel. Wattenscheid war ich viel, als sie noch erstklassig waren und so.
Das sind meine ersten Erinnerungen, so. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Ah ja,
Wattenscheid
noch. Lohrheide Stadion. Ja, und dann, gut, ne, Iowa, Statistik studiert, hat mir sehr gut gefallen, hat mich direkt beworben für eine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich hatte ja nach deren System ja schon einen Bachelorabschluss und war dann ein zweites Jahr da. Es waren zwei ganz tolle Jahre. Die haben mich, glaube ich, so insgesamt, also beruflich jetzt gesehen, auf Beziehungsebene, hat mich das am meisten weitergebracht damals. Das sage ich auch immer noch zu meinen Studenten. Dieses internationale Leben und dieses Erfahren, das ist schon eine ganz wertvolle Komponente als Mensch und auch für die Karriere und natürlich für die Sprache, weil das Englische dann doch deutlich dominiert in der Wirtschaft immer noch. Und habe da meinen Master gemacht. Ne? Und damals hieß es aber auch schon von meinen Kommilitonen in Dortmund, was willst du mit so einem Master? Da kannst du hier nichts mit anfangen. Ich kannte ja auch damals niemand anders, der das gemacht hat. Irgendwie, ich konnte auch niemanden fragen, wird das denn anerkannt und so. Aber irgendwie war mir es auch völlig egal. Ne? Ich fand das irgendwie gut. Es hat Spaß gemacht und es war intensiv auch. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten, in den USA auch. In New Jersey. Aber mein Arbeitgeber hat mir damals schon gesagt, such dir keine Wohnung, wir schicken dich direkt für das erste Projekt so hieß es damals, nach Europa. Ne? Und dann, wo denn jetzt Europa? Ne? Genauso wie wir sagen, nach Amerika. Und Amerika ist ja groß. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, nach Frankfurt. Ah, das ist ja schon fast wieder Heimat. Ja. Aber eigentlich wollte ich ja in den USA arbeiten. Ich war aber dann trotzdem dann im Nachhinein sehr viel in den USA gearbeitet. Aber ich habe halt dann im Frankfurter Raum gelebt, bei der Höchst AG, damals die weltweit größte Pharma- und Chemiefirma, beides. War auch nach Siemens damals der größte Arbeitgeber von der Anzahl der Mitarbeiter in Deutschland. Und ist leider, hat leider so ein ähnliches Schicksal erlebt wie Mannesmann. Ist leider zerschlagen worden, ne? Von den Investoren, von den, heute wird man sagen, hässlich so ein bisschen von den Heuschrecken. Da gab es also M&A-Prozesse noch und nöcher. Und ja, von dort aus, bei der Höchst AG habe ich als Statistiker, als Biostatistiker gearbeitet. Wir haben so klinische Studien gemacht später. Ich bin eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette durchgelaufen von der Grundlagenforschung. Wir haben damals die erste Hewlett Packard 3000, 9000 in Europa gehabt, an dem Standort, müsst ihr euch so vorstellen. So ein Gerät, so groß wie der Raum. Und wenn man darauf Zugriff haben wollte, muss man sich irgendwo eintragen. So ähnlich wie in meinem Studium, als ich im ersten Semester angefangen hatte, ich könnte ganz lange erzählen, ne? Im ersten Semester im Studium hat das Semester vor mir noch mit Lochkarten gearbeitet. Ne? Wir waren die Ersten, die dann am Großrechner arbeiten konnten. Und im zweiten Semester waren wir die erste Hochschule, die E-Mail-System bekommen hatte, ne? Was keiner kannte, ich natürlich auch nicht. Und das waren so spannende Zeiten damals, ne? Als das so alles so aufgekommen war. Ne? Und dann kam da kurze Zeit später das Internet, also E-Mail war 1989, 90, danach kam das Internet. Als ich in die USA gegangen bin, hatte schon jeder meiner Kommilitonen ganz selbstverständlich einen E-Mail-Zugang. Einige hatten schon Webseiten. Das war in Europa noch gar nicht bekannt, ja, Webseiten selber gestalten und sowas. Ne? 1991, 93 war das.
Wann gab es so die ersten Software-Tools, die Statistiker unterstützt haben bei ihrer Arbeit, bei der Berechnung? Weil ich meine, ich jetzt als Student kenne dann SPSS, kenne dann R. Wie war das denn damals? Wie kann man sich denn so eine Statistikvorlesung eigentlich...
Taschenrechner oder nicht?
Ja, also ich meine, du hast ja auch immer, ich kann ja sagen, ich war ja auch dann dein Student im Bereich Statistik, so da musste man ja auch beispielsweise den Chi-Quadrat-Test dann noch per Hand ausrechnen, um das einfach nachzuvollziehen. War das früher denn immer Usus? Also nein. Ich kann mir immer schwer vorstellen, in der damaligen Zeit, wo die Technologie noch nicht so weit war, wie man als Statistiker überhaupt dann den Sprung von der Lehre dann in die Praxis gefunden hat, weil die Technologie ja noch gar nicht so weit war. Also das ist für mich so eine Blackbox.
Ja, doch die war schon so weit. Ne? Also bis ich angefangen hatte in Dortmund, 88, Lochkarten, da war sie, zumindest in Deutschland noch nicht so weit, aber die Amis oder die englischsprachigen Länder, die waren schon weiter als wir. Ne? Und zwar als Beispiel, du hast ja gerade SPSS genannt, wurde ja zwischenzeitlich von IBM aufgekauft. SPSS hat zusammen mit SAS, ne, steht für Statistical Analysis Systems, die beiden haben ungefähr 95% des Weltmarktes beherrscht für Jahrzehnte und schon angefangen in den 70er Jahren. Ne. Also das sind beide Softwareprodukte von ehemaligen Statistikprofessoren gegründet, in den USA hochgezogen, den Weltmarkt erobert und die erste, also ich bin zuerst mit SAS in Berührung gekommen. Die erste SAS-Vorlesung fand auch in Dortmund statt, an der TU Dortmund. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, dann kriege ich auch nochmal den Namen des Dozenten hin. Der war extrem fähig, auch ein großer Sympath. Komme ich jetzt aber nicht mehr drauf. Die würde ich gerne auch nochmal erwähnen, aber ich fällt mir gerade nicht ein.
Schreiben wir nachher in die Notizen rein.
Ja, genau. das war 1988. Und als ich in die USA gekommen bin, habe ich gesehen, wie viel weiter die schon sind als wir. Auch meine Professoren damals in Iowa, die haben das gemacht, was ich dann später auch gemacht habe. Die waren Freelancer, ne, für Pacific Bell, für die großen amerikanischen Technologieunternehmen, für General Electric, General Motors. Die haben die großen Firmen schon alle beraten. Ne, und die waren schon deutlich weiter als wir in Deutschland, Europa. Ich habe es dann auch im Job gesehen. Wir sind dann aufgekauft worden von einer amerikanischen Firma letztendlich. Und da habe ich gesehen, was die alles machen und wie wenig wir dann doch letztendlich machen. Das ist bis heute leider auch so geblieben. Also hat sich leider nicht sehr viel geändert. Und ich bin ja dabei, das mitzuändern, hoffentlich. Damals, also wie gesagt, im zweiten Semester die erste SAS-Vorlesung. SAS wurde für Großrechner konzipiert, gibt's heute nicht mehr. Und SPSS für den PC. Und die sind dann so ein bisschen verschmolzen dann in ihren Aufgabenrollen letztendlich. Und beide gibt es noch. Beide sind aber auf einem absteigenden Ast. Und die haben also zwei große Konkurrenzzweige. Einmal sind es dann ähnliche Freeware-Plattformen, so wie RapidMiner aus Deutschland und NIME aus Deutschland, Schweiz. NIME steht für Constance Information Miner. Und der RapidMiner kommt auch von der TU Dortmund, sind aber auch in Silicon Valley raus. Und die haben ähnliche Plattformen aufgebaut. Also wenn man die zum Beispiel jetzt runterlädt, ne, dann bist du im Gigabyte-Bereich, also nur die Plattform. Also das, und da gibt's noch zwei, drei, vier andere große, auch Amerikaner vor allen Dingen. Aber die beiden Deutschen spielen mit auf dem Weltmarkt, die spielen eine signifikante Rolle. Und dann gibt's noch die Skriptsprachen, zum Beispiel wie R und Python. Ne? Das sind so die beiden großen Kategorien, sage ich mal. Und bei den Skriptsprachen gibt's dann noch für höher performante Systeme dann so noch andere Produkte. So, und R und Python, das sind keine Plattformen, das sind, wie gesagt, Sprachen. Ne? Mhm. Da lädst du dir auch was runter, aber das ist bei weitem nicht so groß. Die arbeiten auch viel mit den Packages und so. Das so ein bisschen zur Einordnung. Und diese Freeware-Produkte, die sind voll im Kommen. Die kommerziellen Produkte steigen ab, aber das wird noch dauern. Ne? Also da, ich sag mal, jeder, der neu einsteigt, und so viele sind es ja nicht, ne, die nutzen natürlich die Freeware-Produkte. Und sag mal, die Oldschool-Welt, und die ist noch sehr groß, die benutzen auch noch sehr viel auch diese alten kommerziellen Produkte. Also schlecht sind die auch nicht, ne? Die kosten halt Geld und viele Menschen haben sich halt daran gewöhnt. Ne? Und es wird noch ein bisschen Zeit dauern, bis die sich dann sozusagen die einen unten sind und die anderen ganz oben, weil es gibt ja Millionen von Usern da draußen in dieser Analysewelt, die ja immer wichtiger wird. Ne? Diese Buzzwords sind ja in aller Munde: Data Science, Big Data, Predictive Analytics, KI, Deep Learning. Ja, das ist ja alles im Kommen. Es basiert ja letztendlich alles auf einem ganz simplen Prinzip. Ich benenne es mal Korrelationsanalyse. Ne? Das ist es letztendlich. Ne? Und dann entweder mischt man dann Kausalität runter oder man macht halt irgendwie, man sucht nach Strukturen. Und das ist ja das, was gerade so ein bisschen so die Welt bewegt. Ne? Und immer noch ganz wenige Menschen können's, aber heutzutage sprechen halt viel mehr drüber. Ne? Was ja schon mal ein Vorteil ist. Ja,
das stimmt. Wenn man schon mal drüber reden kann, ist ja schon mal was wert. Da müssen nur noch was dahinter sein. Wenn ich uns noch mal kurz zurück nach Herne hole, war das für dich auch im Kindesalter immer schon klar, dass du in die Richtung Mathematik, Statistik, Lehre gehen willst? Oder woher kommen die Einflüsse? Kommt das vom Plattenzählen, vom 10-D-Mark-Schein oder woher kommt das?
Ja, vor allen Dingen und die Verbindung mit dem Fußball, so, weil, ne, also auf der einen Seite, wenn man, wahrscheinlich wirst du ja den, als Kind dann auch irgendwie den Traum gehabt haben, irgendwie Fußballer, und es ging ja dann auch erst in die Richtung, und dann ist das schon eine eigenartige Mischung. So ein Fußballer, der doch schon ambitioniert halt irgendwie war, dann doch gleichzeitig auch so ein helles Köpfchen ist.
Fußballer haben nix im Kopf.
Will ich jetzt so nicht sagen. Aber du bist ja jetzt auch im Fußball.
Ich bin Experte jetzt.
Ja. Ja, im Fußball war ich ja auch nochmal in so einem Verein, ich sage so einem Vollgas-Fußballverein. Wanne-Eickel ist ja jetzt nicht so Schwabing oder Kreuzviertel, ne? Sondern das ist schon so Vollarbeiterstadt, auch das Umfeld ist entsprechend. Ich war jetzt in meiner Mannschaft der Einzige, der Abitur gemacht hat, der auch so einen Satz gerade aussprechen konnte. Deswegen war ich dann auch sofort Kapitän. Ja, das hat mir aber Spaß gemacht irgendwie. Das war schon, also ich habe das irgendwie gerne gehabt, ne? Diese so ein leichter Kontrast irgendwie, ne? So in meinem Leben. Wie kommt man dann da drauf? Ich habe das schon natürlich verfolgt, aber wie so viele Jungs und auch Mädchen bestimmt auch mit Sicherheit. Aber so Sportlerträume, wenn die dann platzten irgendwie, ne? Und ich war aber auch sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Also Ehrgeiz ist schon so ein bisschen, das prägt mich so ein bisschen. Ich habe drei Brüder, ja, und so, und wenn man mit drei Brüdern groß wird, ja. Das ist halt ein Kampf, ne? Sandwich, ne? Druck von oben und von unten.
Ja. Deswegen ist Michael Jordan so unglaublich gut geworden. Nämlich kann ich empfehlen auf Netflix gerade die Doku Last Dance von Michael Jordan. Da sagt er das nämlich auch, was ihn so gut gemacht hat, war immer der Kampf mit seinen Brüdern früher als Kind.
Ja, das glaube ich.
Tatsächlich.
Wobei, man muss ja auch sagen, viele Menschen haben ja auch Brüder und Schwester und so. Ne? Und dann muss man auch sagen, naja, bei dem einen funktioniert und bei dem anderen nicht. Und das, was ich gelernt habe, man braucht auch viel Glück. Ne? Man muss auch zum richtigen Zeitpunkt irgendwie dann auch manchmal das kleine oder große Quäntchen Glück haben. Müssen auch immer viele Sachen zusammenpassen. Und beim Fußball war es halt nicht so. Ne? Das habe ich dann auch irgendwann mal kapiert. Es war dann doch nicht der richtige Ansatz, und Und dann habe ich halt meine ganze Schaffenskraft tatsächlich in mein Studium gelegt. Ne? Und dann bin ich auch wirklich zum Nerd geworden. Und habe ich mal auch vor kurzem meinen großen beiden Jungs mal erzählt, die Geschichte. Ich wollte tatsächlich so eine Fußballerkarriere. Und als das dann vorbei war, okay, Haken dran, jetzt will ich das. Ja? Und so kam das halt. Ne? Und aber wie kam ich jetzt auf Lehre? Das ist, ich glaube, dass diese Entwicklung machen viele Menschen, glaube ich, mit. Ja, so meine ich auch gehört zu haben aus vielen Gesprächen. Man fragt ja schon auch immer nach im bekannten Freundeskreis, warum machst du dies und jenes? Und das waren dann so die Umstände, ne? Auch vor allen Dingen, wie tickt so der Freundeskreis? Was sind so auch Vorbilder, die man so gehabt hat? Und da habe ich auch wirklich Glück gehabt. Ne? Da habe ich also mit meinem Berufseinstieg, ich kann mich noch genau daran erinnern, in meiner ersten Woche dann in Frankfurt. Es war eine tolle Firma, es war auch ein toller Job, aber ich war nicht dafür geeignet, ne? Also in so einer Firma morgens anzukommen, also ich habe so das Gefühl gehabt, diese Firma verschluckt mich und abends spuckt sie mich wieder aus, ja. Mhm. Und das war nicht so ganz mein Lebensgefühl, ne? Ich brauchte jetzt die Frage, warum jetzt Professur? Ich brauchte mehr Freiheitsgrade, ne? Also entweder wäre es die Professur geworden oder die Selbstständigkeit. Das war mir schon von Anfang an klar. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit einem Mitarbeiter damals. Ich war eine Woche in dieser Firma, wir gehen mittags zum Essen und da fragt er mich, wie man so fragt. Ne? So Floskel, na, wie gefällt's dir? Ne? Wie bist du angekommen? Da hab ich so, ja, gut angekommen, alle freundlich, ja, aber gefallen geht so. Und dann hat er mich sofort, das war sofort komisch, ja. Es war ja so eine Weltfirma, es ist so wie heute, ne? Also früher hat man gesagt, einmal höchst, immer höchst, einmal Siemens, immer Siemens. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube, also hier werde ich jetzt nicht so lange bleiben. Ne? Und dann war er ganz schockiert, ja. Sagt er, sag das ja nicht so laut. Ja, ich sage, warum? Ja, ich meine, das ist schon meine Meinung. Ja. Und dann bin ich dann doch 6 Jahre da geblieben. Ne? Also ich habe dann auch noch in der Zeit promoviert. Ja, es war mir schon klar, dass ich promovieren wollte. Ich wollte auch, also mir hat man auch in den USA eine Promotion angeboten. Damals wollte ich es nicht sofort, ich wollte erstmal ein bisschen Arbeitserfahrung und dann bei der Höchster gehe, dann hatten die halt so ein Promotionsprogramm. Naja, und jetzt kommt die Frage zu dem, warum Professor? Und jetzt kommt das Thema Vorbild. Einer meiner damaligen Mitarbeiter und heute seit 25 Jahren bester Freund, der ist dann auch aus seinem Job ausgestiegen, nachdem ich da war, nachdem ich da eingestiegen bin. Und der ist FH-Professor geworden. Mhm. Und der ist dann zum persönlichen Freund geworden, 10 Jahre älter, bis heute. Eigentlich wären wir letztes Wochenende wandern gewesen, aber das haben wir dann jetzt wegen der Umstände jetzt mal verschoben.
Wo wär's hingegangen?
Wir wollten in die Eifel. Mhm. Wegen Corona wollten wir uns in der Mitte treffen. Er kommt aus Mainz, ne, bei Frankfurt. Und letztes Jahr waren wir noch hier auf dem Hermannsweg. Ne? Naja, kurzum, der ist dann Professor geworden und wegen dieser persönlichen Freundschaft habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, das ist ein gutes Modell. Ne? Allerdings ist der Professor und Schöngeist, der ist nämlich so ein Heavy-Klavierspieler, macht das aus großer Leidenschaft und macht nichts nebenberuflich. Ne? So, und ich bin ja, wie ihr wisst, ich bin ja so nebenberuflich schon ein bisschen aktiver, aber habe das dann aber auch als Chance gesehen. Ne? Also Professor zu sein, das ist wirklich auch eine Leidenschaft von mir. Nur kurz zu eurer Frage aus Herne. Jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen. Jetzt 2 kleine Anekdoten. Meine Brüder haben mich früher im Alter von 5 bis 10, 12, 14, ich hatte den Spitznamen bei denen, der Professor.
Mhm. Keiler, wie bei Haus des Geldes.
Zum einen, vielleicht weil ich so ein Klugscheißer war, irgendwie bis heute noch, sagt bestimmt noch meine Frau. Die zweite Anekdote, Professor, und die zweite Anekdote, die ist mir jetzt gerade entfallen. Ne? Ich bin ein Professor, ich darf das, ne? Ich darf immer kurz den Faden verlieren. Ne?
Selbstverständlich.
Ja, der folgt dem Professor. Den kriegt er später nochmal wieder, ja.
Aber bist du denn der Ausreißer da? Was machen deine Brüder? Welchen Weg haben die so eingeschlagen? Sind die dann so sesshaft geworden in der Heimat? Oder?
Ja, so alle 3 sind schon da geblieben. 2 haben studiert, einer ist Handwerksmeister geworden. Ne? Meine Eltern haben immer gesagt, mein Vater ist leider schon vor 20 Jahren gestorben. Meine Mutter sagt immer, ist aus allem was geworden. Ja. Also 3 haben studiert. Ne? Einer ist von den anderen beiden, die studiert haben, ist dann noch Beamter. Und der andere, der ist monetär, ich sag mal, auch relativ erfolgreich da. Der hat auch seine eigene M&A-Firma in Düsseldorf. Ne? Der ist so ein, auch BWLer halt so. Ne? Mhm. Aber alle mit einer Kinderschar irgendwie, ne? Und alle so ein bisschen auch bodenständig. Ne?
Gab es denn da richtige Vorbilder, die zu deiner Studienzeit prägend waren, an denen du dich orientiert hast oder vielleicht jetzt immer noch sind? Oder wer sind jetzt so Leute, an denen du dich orientierst, die dich inspirieren?
Ja, also das war extrem wichtig für mich, diese Vorbilder zu haben. Auch zum Beispiel auch bei meiner Jobwahl war das extrem wichtig. Das ein oder andere Jobangebot nur deswegen abgesagt, sehr lukrativ, aber weil mein zukünftiger Chef oder Chefin ich dann schon gesehen hatte, da werde ich nichts lernen. Mhm. Das war für mich Grund zu sagen, nee, das mache ich nicht. Sowohl bei der Höchst AG damals als auch dann von der Höchst AG bin ich dann zu Roland Berger gewechselt. Und zwar deswegen bei der Höchst AG, ich war da eigentlich sehr glücklich und auch sehr froh. Und ich durfte damals ja auch promovieren und habe das auch abgeschlossen und bin diese gesamte Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung, müsst ihr euch vorstellen, ich war ja gerade bei dieser HP 3000, 9000, ne? Wir haben da wirklich uns auf Molekülebene, haben wir Datenanalysen gemacht, das war super spannend, mit über 200 Leuten haben wir damals den Diabetes erforscht. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Höchst AG war damals mit Bayer und BASF, die sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg aufgespalten worden und zu diesen drei Firmen geworden. Das waren mal die ehemaligen IG Farben mit einer unrühmlichen braunen Vergangenheit. Ne? Die Alliierten haben dann also die IG Farben, die haben das ganze Zyklon B-Zeugs und den ganzen Kram da irgendwie, ne? Die haben sich ja da sehr dienlich gemacht, aber vielleicht auch andere auch, ich weiß nicht. Und die sind aufgespalten worden. Mhm. Aber die Höchst AG, genau wie Bayer, die haben dann ja die Pharmaforschung weiter betrieben. Und ein paar ganz hervorragende Wissenschaftler haben ja ganz wichtige Medikamente zu der Zeit entdeckt, ja, also erforscht. Dazu gehört das Penicillin, aber auch vor allen Dingen das Insulin. Mhm. Ja, und ich sag mal, bis 1900, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig hinkriege, ich meine 1930, 40 sind ja, also wir haben im Augenblick 700.000 Typ-1-Diabetiker, also diese jugendlichen Diabetiker sind einfach gestorben damals, ne? Also wenn man das vor 1930, 40 bekommen hat, sind die einfach gestorben. Die haben dann irgendwann mal angefangen, ihren Urin als süßlich zu riechen. Und die Erfahrenen unter den Menschen wussten, ne, jetzt geht's den Bach runter. Mhm. Und dann sind die gestorben, weil der Körper hat nämlich aufgehört, Insulin zu produzieren. Und das braucht man, um die Nahrung zu verstoffwechseln. Und dann sind die im Grunde genommen letztendlich innerlich verhungert, ne, weil es kam keine Nährstoffe mehr in die Blutbahn. Und so ist man damals innerhalb von wenigen Tagen gestorben. Und die Höchst AG oder IG Farben und Höchst AG dann im Anschluss, die haben halt dieses Insulin entdeckt halt, ne? Und aus Schweine- und Rinderinsulin und haben es dann synthetisiert und so weiter später mal. Heute gibt's das gentechnologisch hergestellt und naja, und in diesem Forschungszweig war ich noch. Ich habe noch mit alten, altgedienten, ja, Dr. Obermeier, ich kann mich noch daran erinnern, der hat da also in diesen Grundlagen, ne, als junger Kerl noch mitgearbeitet, so ein Koryphäe, also richtige Erfinder halt. Ja. Ne? Und da habe ich noch damals mitgearbeitet und dann klinische Entwicklung und dann wurden die Präparate auf die Insulin auf den Markt geschmissen, verkauft und ich habe dann diese sogenannten Post-Marketing-Studien noch mitbetrieben und auch die Vermarktung und naja, und dann sollte ich als Vorstandsassistent bin ich schon berufen worden nach New York, habe mir schon vor Ort schon Buden angeguckt mit damals auch so einem Marketing-Assistent, der auch Vorstandsassistent werden sollte. Also wir beiden sollten rüber. Ich war auch schon viel so auch drüben arbeitsmäßig. Ich war sowieso in diesen jungen Jahren in meinem ersten Job 5-6 Jahre lang so ein Jet-Setter. Das hört sich jetzt gut an, ne? Aber nach spätestens 2-3 Jahren hängt einem das aus dem Hals raus, diese ganze Reiserei und aus dem Kofferleben. Aber trotzdem war das irgendwie ein Weg, den ich interessant fand. Forschungsassistent und bevor ich es werden konnte, Weihnachten 1998 wurde mein Vorstand entlassen. Der Dr. Grau, so hieß er damals, ne? Und dann war der weg und dann war ich auch weg. Dann hat man für mich irgendwie nichts mehr so richtig gehabt. Dann wollte man mich auf irgendein MBA machen lassen in Manchester. Und da habe ich gesagt, nee, da habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock drauf. Und dann waren bei uns so viele Unternehmensberatungen. Da habe ich mir gedacht, komm, das probierst du mal aus. Dann bin ich halt zu Roland Berger gegangen. Und da war ich dann 1-3 Jahre mit Übergang. Und damals hatte ich privat halt, ne, mit meiner ersten Frau diese genannten Probleme und hatte dann zwei kleine Kinder dieses Professor werden, das war auch so ein bisschen, ne, mir das Leben so zu gestalten, auch so ein bisschen aus dieser privaten Konstellation heraus. Ich brauchte auch mehr Zeit, ne, für meine Kinder, ne, und um mich um meine Kinder zu kümmern, ne, und das habe ich dann gemacht. Ne.
Jetzt nochmal zurück zu der Frage, aktuelle Vorbilder?
Stimmt, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss wieder ein bisschen abweichen. Ich habe immer diese Vorbilder gehabt. Meine Chefin damals bei der Höchst AG.
Der Obermeier?
Das war nicht meine Chefin, sondern das war meine richtige Statistikerchefin.
Ja.
Und dann
Frau Obermeier.
Das war die Frau Dr. Cairns, ne? eine Australierin, in Frankfurt gelebt hat. Und dann bei Roland Berger, mein heutiger Freund und Beirat im Westfaler Data Lab, der Heinrich Videra. Mhm. Dann könnt ihr euch vorstellen, wird's immer schwieriger, ne? Also schwieriger noch so richtige, also es gibt natürlich immer wieder Leute, die mir imponieren, aber ich muss jetzt wirklich drüber nachdenken, ne?
Also, der Lehrerkollege war auch irgendwo prägend. Vorbildfunktion, wo du sagtest, er ist 10 Jahre dir voraus und ist in die Professur gegangen.
Ja, der Klavierspieler, der Ehrenfried, genau. Ne, Professor Salomon, ne, der Name, der ist ja, ja einprägsam. Ja, der war damals auch ein Vorbild für mich. Auf jeden Fall, der hat mich dann auf den richtigen Weg gebracht. Mhm. Und du fragst ja nach aktuell, ne? Da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken. Also es ist schon so, dass ich auch immer wieder beeindruckt werde, vereinzelt. Aber ich muss mir dann schon aber auch die Zeit nehmen, diese Menschen auch dann näher kennenzulernen. Ich habe in der Vergangenheit schon oft erlebt, dass Menschen tendenziell schon irgendwo sich positionieren und mich beeindrucken oder mich beeindruckt haben. Und aber wenn ich dann mal dahinter geschaut habe, dann sah ich aber auch viel Brüchiges. Ne? Also jetzt mal, um es besser zu verstehen. Wenn eine Person in einem Bereich so exzellent ist und ich dann aber sehe, in anderen Bereichen aber so katastrophal, dann ist das für mich nicht mehr so beeindruckend. Also mich beeindruckt nicht so Einzelleistungen, mich beeindrucken mehr so Menschen, die in so einer Balance sind. Mhm. Ja, die jetzt nicht unbedingt so eine super Hyperleistung, Nobelpreis oder ähnliches oder irgendwelche super Geschäftserfolge dort irgendwie auf die Beine gestellt haben, sondern die dann aber auch menschlich, ja, genauso ansprechend sind oder auch als Vater oder Partner oder Mutter, mhm. Ja, also ne, dieses Gesamtpaket.
Also Allrounder würdest du immer einem Spezialisten sozusagen vorziehen, wenn ich es jetzt in meinen Worten zusammenfasse.
Genau.
Oder fragen wir mal anders, was bedeutet für dich denn Erfolg, weil du arbeitest und lebst natürlich auch in einer Branche, die sehr monetär getrieben ist. Wie siehst du das ein? Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, wenn man sich so vorbereitet und dann natürlich auch sieht, dass du dein erstes Startup ja auch gewinnbringend verkauft hast und ja bis heute irgendwie auch keine Zahlen da nennst. Das wird ja auch relativ lukrativ gewesen sein. Aber
was ist heute? Heute kriegen wir die Zahlen raus. Ja,
hoffentlich. aber was bedeutet für dich denn Erfolg? So, gerade eben, wie gesagt, also bei mir ist es zum Beispiel, wenn man BWL oder Wirtschaftswissenschaften anfängt zu studieren, dann kam es mir immer sehr plakativ so vor, entweder du bist auf dieser Seite bei den Jungs, die sagen, mir ist das wichtig mit Anführungszeichen, das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt formuliert, aber mir ist es wichtig, dass ich mit 35 einen Porsche fahre oder dass ich beruflich bei einem der Top-4-Unternehmensberatungen bin, also die diesen Weg einschlagen, dann gibt es halt die andere Seite der Medaille, die sich dann eben halt sagen, naja, also Work-Life ist mir schon, also die Balance ist mir schon wichtig. Ich schlage dann etwas anderen Weg ein. Also wie siehst du das?
Alles rechts vom Break-Even-Point ist gut.
Ja.
Ab da geht's auch jetzt.
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, du hast ja gefragt, was ist dir wichtig, ne? Nehme ich das so ein bisschen auch raus.
Genau.
Also mir ist zum Beispiel, dass ich mich in meiner Familie, mit meiner Frau, meinen Kindern und denen, die mir wichtig sind, dass ich mich dort wohlfühle, wichtiger als alles andere. Ja? Und wenn ich das andere aber auch noch hinbekomme, so wie ich das möchte, und so fühle ich mich gerade, ne, dass ich es so hinbekommen habe, wie ich es möchte, ich fühle sogar, dass ich sogar vielleicht mehr erreicht habe, als ich mir eigentlich so vorgenommen hatte, dann liege ich für mich richtig. Ja? Oder um es mal anders auszudrücken, mich hat mein Student in der Vorlesung gefragt, nachdem ich mein erstes Startup verkauft habe, so kurz als, haben Sie jetzt einen Porsche gekauft oder was haben Sie mit dem Geld gemacht? Da habe ich gesagt, das Einzige, was ich bisher gekauft habe, war einen neuen Fahrradsattel aus Leder irgendwie, ne? Den habe ich mir geleistet, ne? Und dann habe ich mir dann irgendwann mal nochmal eine zweite Gazelle gekauft, das weiß ich auch noch, ne? Aber ich kann mir jetzt auch, Micky, nicht daran erinnern, dass ich mir dann nochmal irgendwas anderes gekauft hätte, was ich jetzt wirklich auch gebraucht hätte, ne? Ich wohne also zur Miete in einer allerdings sehr schönen Altbauwohnung im Kreuzviertel, ja, die wollte ich aber auch schon mal kaufen, aber der verkauft sie halt nicht und ich will jetzt aber auch nicht wegziehen irgendwie, ne? um es kurz zu machen, ich bin auch gefragt worden, warum jetzt das Westfalia Data Lab, ne? Natürlich habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, das jetzt sein zu lassen, aber mich interessiert einfach Dinge zu machen, ne? Und wenn ich merke, ich habe noch was in mir, ich möchte noch mal was zeigen, habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und habe gesagt, lässt sie mich noch mal 5 Jahre, ne?
Mach mal spielen.
Ja, mach noch mal. Ja. Und ich muss mir überlegen, was ich jetzt sage, aber ich hätte jetzt spontan gesagt, und ich glaube, so ist es auch, das Geld ist mir jetzt nicht so wichtig, ne? So wie du jetzt, ich bin jetzt heute mit dem Fahrrad hier, du hast ja angekündigt, ne, wo ich parken kann. Aber ich habe mich erst heute Morgen noch mit meinem Sohn unterhalten, genau wie der Carsten Kramer, ich bin Jogger, ich bin Schwimmer, ne? War ich heute Morgen mit meinem Sohn joggen und mein Sohn, der ist 20, ne? Der fährt auf geile Karren ab, ne? Der hat mir irgendwas erzählt von irgendwelchen neuen 600 PS Monstern irgendwie, ja. Aber das geht an mir vorbei und dann guckt er mich immer an und sagt, Papa, komm, jetzt mach doch mal, ja, kauf dir mal so ein Ding, ne?
Das ist interessant. Ich hab da mal was geliked auf Amazon, ist auf deinem Konto, musst du auf den Knopf
drücken. aber das interessiert mich nicht, ja, also das interessiert mich wirklich null. Mir ist es tatsächlich wichtiger, häufig zu Hause zu sein bei meinen Kindern, meine beiden Kleinen, also die Großen wollen das natürlich nicht mehr, ne? Aber die beiden Kleinen in den Kindergarten zu fahren, möglichst häufig auch beim Mittagessen da zu sein. Gut, danach verschwinde ich wieder ins Büro, ja. Aber das sind so Sachen, wo dann vielleicht andere sagen würden, das macht doch die Frau oder. Aber ich will das, ne? Ich will das miterleben. Ich will das sehen und ich brauche das auch, ne? Und ich kriege jetzt nicht in so ein Korsett halt irgendwie, ne? Ich brauche auch diese Freiheitsgrade. Ich arbeite gerne abends, auch spät abends und ganz früh morgens. Ich brauche wenig Schlaf. Ich arbeite gerne am Wochenende, im Urlaub bin ich teilweise manchmal ist meine Frau dann schon genervt, wenn ich dann zu viel telefoniere, ne? Aber das bringt halt der Job schon so ein bisschen mit sich, ne? Ich suche mir meine Freiräume, ich kann, also was mir sehr einfach fällt, zu delegieren. Ich brauche dann aber auch Leute um mich herum, denen ich auch vertrauen kann, ne? Das habe ich, aber habe ich immer viel Glück gehabt, sowohl bei 4Tree als auch jetzt im BDL, ne? Und dann muss es halt immer in so einer guten Balance sein.
Musst du um Erlaubnis bitten, deinen Laptop mitzunehmen in den Urlaub?
Nee, das zum Glück nicht.
Ist immer ein heikles Thema, ich kenne das selber.
Das ist wirklich ein heikles Thema, ja, das stimmt. Und ich hatte sogar in meinem letzten, also ich versuche es wirklich, also man heute, ihr wisst, ne, also das Handy ist ein kleiner Laptop, ja. Halt, ne? Aber im letzten Urlaub, da hatte ich ihn jetzt seit längerer Zeit mal wieder dabei. Ja, aber hat man aber trotzdem nicht gebraucht.
Das ist ein besseres Gefühl.
Ja.
Apropos was zeigen. Ich würde sagen, Rainer darf jetzt mal zeigen, ob er noch was drauf hat im Bereich Statistik.
Oh Gott, sind wir
das Spiel.
Ja, genau. Wir bereiten hier mal ein kleines Spiel vor,
wo wir selber nicht vorbereitet sind. Mhm. Das haben wir jetzt mal vorbereitet. Simon, möchtest du das erklären? Weil ich bin ja wahrscheinlich derjenige, der das jetzt wieder spielen muss.
Ich probiere es zu erklären. Du hast es mir ja gerade noch mal ein bisschen näher gebracht. Es gibt zwei Kartensätze mit den Zahlen 1 bis 11.
Korrekt.
1 bis 12?
1 bis 11.
11,
hast du. Genau. Und das Ziel ist es, beziehungsweise der Spielablauf, ist wie folgt. Jeder Spieler legt eine Karte von 1 bis 11 nachher verdeckt auf den Tisch. Das ist sozusagen immer ein Spielzug. Danach werden beide Karten aufgedeckt. Und der Spieler mit der höheren Karte, mit dem höheren Zahlenwert, gewinnt den Stich. Ja. Also jetzt beispielsweise Daniel legt eine 1, du legst eine 2, Rainer. Du gewinnst diesen Stich.
Genau.
Und es geht darum, möglichst viele Stiche zu gewinnen.
Genau. bis alle Karten weg sind und der, der den meisten Stiche quasi gesammelt hat, gewonnen.
Und ich bin hier Schiri, mache mir Notizen, ihr sortiert eure nochmal ein bisschen durcheinander, damit ihr nicht 1, 2, 3, 4 nacheinander kommt. Und dann dürft ihr gleich die ersten Karten verdeckt legen. Das geht dann nach Schema X schon, ich sehe das schon.
Genau, in der Zwischenzeit, um was zu überbrücken, liebe Studenten, die hier zuhören, nichts von dem, was hier behandelt wird, ist klausurrelevant.
Das ist aber ganz wichtig.
Ja. Wollte ich sagen, ja. Kommt die Frage noch regelmäßig?
Boah, die kommt andauernd. Die nervt so, ne? Weil ich glaube aber auch, viele Studenten sind dann auch genervt. Ne? Das sind dann, ich sag mal, naja, egal. Ne?
Okay. Ja.
Okay, jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken. Okay, ich habe es verstanden. Und was ist bei Gleichheit?
Das wird nicht gezählt.
Das ist dann halt Remis.
Ja. Okay,
genau.
Okay, jetzt muss ich mir noch mal kurz eine Strategie überlegen.
Genau.
Jetzt wird mal kurz durchgerechnet hier, so kurz angeworfen.
Ja. Einmal kurz SPSS im Kopf anschmeißen. Zack. Fertig. Hast du eigentlich früher auch für Geld Hausaufgaben für andere gemacht, wenn Mathe so einfach war?
Oh ja.
Ja?
Ich hab echt gut verdient.
Da ging es los mit der unternehmerischen Tätigkeit. Klar, war das auch noch nicht, ne?
Ja, das stimmt. Also ich habe damals wirklich, wirklich viel Geld verdient. Das war echt eine sprudelnde Geldquelle, ja. Da habe ich immer mal auch gemerkt, dass die Preissensitivität nicht vorhanden war. Ne? Also wenn ich mit dem Preis gestiegen bin, sind alle Mamas immer direkt mitgegangen. Natürlich, Rainer.
Musstest du früher mit dem Bus zur Schule fahren?
Ja. Ich bin viele Jahre mit dem Bus. Ja.
Welcher Platz war immer der beste oder coolste?
Ja, ganz hinten. Ja.
Korrekt. Und wo ganz hinten? Auf der Rückbank war es bei mir immer ganz hinten rechts.
Genau.
Weil da gab es immer noch so eine kleine Ablage und da konnte man dann halt immer die Hefte drauflegen und von den anderen abschreiben, die Hausaufgaben.
Das habe ich auch immer gemacht.
Deswegen war das der beste Platz.
Vielen Dank an Michael Dresen, ne? Den habe ich jahrelang abgeschrieben. Ne? Der ist heute übrigens beim TÜV in München. Okay.
Okay, haben wir was gegen den in der Hand.
Viele Grüße an Johanna Göbbert, falls sie das hört. Ich glaube nicht, aber die hatte damals, wir hatten glaube ich 12 Fächer und sie hatte 12 Einsen. Und ich durfte von ihr abschreiben. Großartig.
Okay, zwischenzeitlich habe ich mir eine Strategie überlegt. Okay.
Hast du? Ja. Am Zweitrechner. Okay. Ja, dann bitte. Ja,
der Gast
mal verdeckt eure Karten einfach vor euch.
Genau, der Gast fängt an. Ich glaube, ich kann mir die Strategie schon fast vorstellen.
Du warst ja auch lang genug bei Rainer im Unterricht. So, dann aufdecken.
Okay,
erster Punkt für Rainer. 10 gegen 1.
Knapp gewinnen oder hoch verlieren, Simon, ne? Du weißt.
Ja, ich weiß. Also für Daniel war es jetzt gut, weil er hat deine 10 schon aus dem Spiel gemacht. Aber das ist ja vielleicht Strategie. Mhm. Daniel sich auch nichts merken kann. Bitte ziehen Sie. Und los geht's. Okay. 7 gegen 4, zweiter Punkt für Rainer.
Korrekt. Jetzt darf wieder Rainer.
Wie wahrscheinlich ist es noch, dass Team Eskaliert gewinnt? Ja, Leute, konzentrieren sich. Wir haben 5 von Daniel und 1.
Okay.
Daniel, sehr gut. Dein erster Punkt.
Sehr gut. Jetzt darf ich widerlegen. Ja.
Wie heißt unser Spiel heute?
Kartenduell.
Wow. 2-5.
3-1. Okay, 3-1. Jetzt darf der Professor legen.
Herr Professor. Guckst du Haus des Geldes, Rainer? Bist du durch? Ne? Gar keine Serien? Oder?
Gar keine Serien.
Echt?
Keine Zeit.
Du liest eher oder bist du sonst joggen?
Ja, ich lese wirklich sehr viel auch. Aber ich schaue mir gerade zum Beispiel die Filmserie von Woody Allen an. Da bin ich ein großer Fan. Hm.
Oh, großartig. Der Großstadtneurotiker. Ich liebe den.
Ja,
der
ist super. Zum Beispiel, ja. Mit Diane Keaton und das ist schon.
Ja.
Ja. Und ich habe mir gerade alle Filme von Bruno Ganz nochmal besorgt. Ich kann schon einige, aber noch nicht alle. Ich schaue mir auch gerade an. Großer Schweizer Schauspieler. So, hast du schon?
Nee, du musst.
Ich muss dran. Ich bin dran. Okay.
3-1 für dich gerade, Rainer. 8. Daniel, du.
Potenzial verschenkt.
Ja. Gut so, mach weiter.
So, dann legen wir die nächste Karte. Abgelegt.
Sind das noch deine Karteikarten aus dem Studium? Hast du dir extra nochmal gekauft?
Ja, das waren die Vorbereitungen für die Statistikklausur.
Steht ja gar nichts drauf.
Ja, tief. Box und Whisker Plot.
6 und 8, Rainer.
Box und Whisker Plot.
Verdammt, hat er gerade geschlagen mit 8 zu 6?
Das war ein Punkt für Rainer gerade.
Ja, das war tatsächlich sehr gut für Rainer. Ja. Verdammt. Der muss jetzt legen, Rainer, glaube ich, ne?
Jo.
Oh Mann, jetzt wird's aber eng. Wie steht's?
4-2.
Ah, okay. Gegen mich. Ja, ich weiß. Das hättest du jetzt nicht extra betonen müssen, Simon.
Warst du heute Vormittag noch im WDL?
Nein, ich werde die ganze Zeit, aber den ganzen Tag online.
3, was hast du?
Oh, unentschieden, okay, das ist gut. Genau, du notierst nichts, genau, nichts. Perfekt.
Wie Sie sehen, sehen Sie
so,
nichts.
So, jetzt wird's interessant.
Wir haben 7-9 für Rainer. Das ist gut.
Steht?
5-2. Verdammt. Gegen dich.
Das ist schlecht.
Wie viele Karten habt ihr? Also, ich finde es eigentlich ganz gut. Drin.
Ja, verdammt. Jetzt muss Rainer vorgehen.
Okay.
Ja. Oh shit, ey. Hab ich ein bisschen hochgepokert.
Nächstes Spiel spiele ich wieder.
Ja. Die Serie ist bisher ganz gut eigentlich.
Ja, ja, du holst eigentlich die ganzen Punkte für uns.
Ja. Come on. Jetzt muss was drin sein.
Jawohl.
Verdammt. Ja, damit können wir es eigentlich schon fast beenden, aber ich muss trotzdem spielen. Ja, ja. Shit.
Der Punkt geht an unseren Gast, Rainer. Gute
ich
Arbeit.
Ich habe die 9 gelegt und die 4. Ja.
Kannst weiterhin mit erhobenen Hauptes in die Vorlesung gehen.
Ja, ich weiß auch, bei welchem Zug der Fehler lag. Aber da habe ich zu hoch gegammelt.
Wir gehen nachher mal die Analyse oder wie?
Ja, das machen wir.
Aber eigentlich bin ich nicht so gut in solchen Sachen. Aber ich glaube, du hast mich gewinnen lassen. Vielen Dank.
Ja, das lassen wir so stehen.
Achso, danke. Ich glaube, du hast während des Spiels eigentlich schon meine nächste Anschlussfrage beantwortet, weil für mich hat sich die Frage gestellt, auch in der Vorbereitung schon, wann kam für dich der Twist von der Lehre zur Gründung? Fing das damals schon an, als du Hausaufgaben für Geld gemacht hast? Oder war das, als du bei der Höchste AG? Nee. Doch. Bei Höchst ausgeschaltet bist und da keinen Bock mehr drauf hattest?
Ich glaube, die Frage kann ich relativ einfach und schnell beantworten. Ich habe halt irgendwann gemerkt, es gibt zwar einen Haufen besserer Statistiker als mich. Ich bin dann auch noch mit der Vertiefung Programmierung unterwegs gewesen. Also einen Haufen besserer, aber keiner konnte reden. Ne? Also keiner konnte das, was er da gemacht hat, erklären oder geschweige denn damit irgendwie in so einem Vortrag, ja, sowas präsentieren. Und das war eine Erkenntnis, die immer mehr gereift ist und die mir immer offensichtlicher wurde. Und dann, als ich dann bei Roland Berger war, in diesem Beraterumfeld, ne, und da habe ich dann auch viele Leute kennengelernt, hier den zum Beispiel den Payback-Gründer, ne, oder andere halt. Und da war mir klar, ja, also ich kann das wohl anscheinend, ne, da habe ich wohl anscheinend eine Stärke. Ich kann also rechnen und reden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss jetzt irgendwie, damit kann man wohl anscheinend irgendwie Geld verdienen, seine Brötchen verdienen. Und da war die Professur eine Wahl, aber die hat mich auch nicht ausgelastet. Tatsächlich nicht ausgelastet. Ich habe in den ersten Jahren nicht so viel gemacht, auch wegen meiner kleinen Kinder. Und trotzdem habe ich gemerkt, naja, da hast du noch ein paar PS übrig, ne? Und habe ich die dann umgesetzt. Das machen ja viele, vor allen Dingen an der FH, an der Uni wenig, aber auch. Und habe ich dann weiter mit, also für Roland Berger gearbeitet, eine Beratung gemacht, Beratung. Ja, und irgendwann mal habe ich mir gedacht, da kam es dann halt zu dem Punkt, wo ich dann Roland Berger, doch nicht so schnell, ne? Aber wo ich dann Roland Berger vorgeschlagen habe, so eine Art Softwareprodukt, ne, so wie ich es heute halt schon seit 10 Jahren mache, Softwareprodukt zu erstellen, aber dafür bräuchte ich halt noch, haben die gesagt, super Idee, mach mal. Also ja, da bräuchte ich auch erstmal 500.000 irgendwie, ne, Vorauszahlung. Da haben die gesagt, nee, doch nicht so super, mach selber. Ja, da habe ich selber gemacht. Und so fing damals Fortree an. Ne?
Welches Jahr war das? Wo sind wir da zeitlich?
2000, also dieses Gespräch hat 2008 stattgefunden.
Ja.
Da habe ich zwei Jahre lang Anlaufzeit gebraucht, damals mit meinen Mitgründern, den Sebastian Hanüs und dem Dominik Wuste. Und wir drei haben dann, also die waren dann damals beides in der Zeit auch Doktoranden bei mir. Und ich habe dann über Berger die Kunden rangeholt, ne, und da haben wir 2 Jahre Anlaufzeit und haben wir Fortree gegründet.
Ja. Und du warst dann schon eine gewisse Zeit in Münster vorher, ne? An der FH warst du dann schon
seit 2005. 2000.
Okay, 3 Jahre in Münster.
Ja.
Und dann in 2008 ging es los mit McKinsey. Mit Fortree und dann Fortree. Später der Verkauf an McKinsey.
Wann war der?
2015.
Für wie viel?
Lass mich mal nachrechnen. Die Zahlen sind so groß, da kann ich jetzt nicht mehr hinterher beim Rechnen.
Warum ist die Wahl auf Münster eigentlich gefallen? Du warst vorher noch in Gelsenkirchen an der FH, ne? Ist das
genau,
richtig?
Genau.
Und wie kam das, dass du den Weg dann zur FH?
Also der Sprung von Roland Berger zur FH, der musste halt damals schnell passieren. Und da gab es ein Opening, ne? Und Gelsenkirchen, ich war da sehr gerne. Aber Gelsenkirchen ist halt nicht die allererste Adresse irgendwie, ne, sage ich mal so. Ne? Also das war zwar sehr schön und sehr nett und super Kollegium, und mich zieht's ja dann auch doch immer, dann doch ein bisschen weiter nach oben, und ohne Zweifel ist ja die FH Münster dann schon nochmal ein anderes Pflaster. Ja, und da gab's eine Ausschreibung, und da habe ich mich drauf beworben und habe dann die Stelle auch bekommen. 2005.
Ja, also ich habe jetzt von 10 bis 13 im Bachelor an der FH studiert. Das war ja dann wahrscheinlich genau zu der, wenn ich das jetzt richtig nachvollzogen habe, zur Kernzeit von Fortree.
Genau.
Wo das dann auch funktioniert hat. Jetzt würde ich da gerne auch nochmal irgendwie kritisch drauf zu sprechen kommen. Du hast mal im Handelsblatt-Interview auch gesagt, siehst du dich eher als Professor, also Lehrender oder Unternehmer? Und du hast ja gesagt, ich sehe mich als Unternehmer. Jetzt stelle ich mir manchmal die Frage, so als Student kommt dann das manchmal so vor, und das möchte ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber dass manchmal für die Professoren, oder dass man es manchmal den Professoren anmerkt, dass sie die Lehre jetzt, was heißt, also das wäre auch falsch gesagt, aber dass sie es nicht ernst nehmen, aber dass man da manchmal schon so ein bisschen eher Last als Lust ist. Wie kann man das vereinbaren? Weil das ja einfach viele Professoren betrifft. Eigentlich macht ja jeder Professor, sobald er diesen Titel hat, Doktor und Professortitel hat, irgendwelche.
Also Nebentätigkeiten oder? Also als ich sowohl in Gelsenkirchen als auch in Münster Professor geworden bin.
Ja. Gutachten.
Jetzt Gutachten. Genau. Ah ja, Gutachten. Okay. Gutachten, ja, also Expertisen oder sowas, genau. Nee, ich bin ja zweimal berufen worden in Gelsenkirchen, und dann 5 Jahre später in Münster. Da bin ich jetzt seit 15 Jahren. Da haben mir beides Male die Präsidenten der Fachhochschulen gesagt: Herr Kurzhals, wenn Sie jetzt bei uns anfangen, jetzt denken Sie nicht, ne, dass Sie jetzt Professor sind und jetzt machen Sie nichts mehr. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie in der Wirtschaft aktiv sind, dass Sie eine Studenten motivieren, in der Wirtschaft nebenher zu arbeiten, Praktikum zu machen, Praxissemester. Ne, also seien Sie das Bindeglied zwischen Wirtschaft und FH. Also das kriegt man ja gesagt zu Anfangs. Ne? Also klare Ansage, hat mir natürlich in die Karten gespielt. Ne? Ich weiß noch, in dem Interview vom Handelsblatt, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, also ich habe, als du das jetzt gerade gesagt hast, ne, das habe ich da so gelesen, da habe ich mich gerade gefragt, was habe ich denn damals gesagt? sehe ich mich lieber als Unternehmer oder als Professor? Ich glaube, das schwankt auch, ne, ehrlich gesagt. Also als sie mich damals gefragt haben, das kam anscheinend rausgeschossen wie aus der Pistole. Heute würde ich sagen, ja, tendenziell immer noch, ne? Aber ich bin aber auch Professor halt, ne? Und du fragst mich ja, ne, wie siehst du das, wie machst du das? Ich betone das immer wieder bei meinen Studenten, dass ich da draußen arbeite, und dass ich alle, die bei mir ihre Vorlesungen belegen, dass ich das auch will, dass die da draußen bald arbeiten. Und ich möchte denen zeigen, wie das Arbeitsleben aussieht da draußen, ne? Also in diesem Bereich der quantitativen Methoden und Verfahren. Ich persönlich und auch die FH, wir finden das wichtig, ne, dass wir diesen Bezug haben. Ich sag mal, anders noch als die Uni. Ne? Also ich vor kurzem saß ich noch im Taxi, der Taxifahrer war ein Uni-Student, ne? Und der hat mir gesagt, da sage ich, Herr Kurzhals, ich kenne Sie, ne? Und ich hab gelesen, was Sie machen, und ich finde das so toll, denn das, was wir machen an der Uni, ich studiere auch BWL, sagt er, das hat nichts mit der Realität zu tun. Ne? Und solche Aussagen sind wirklich eigentlich ein bisschen traurig. Ne? Und ich sag's mal so, ich selber habe ja auch in Dortmund an der Uni studiert, genauso. Ich habe da also nichts mitgenommen für die Wirklichkeit, für die Anwendung. Das war in meinem US-Studium anders, ne? Ganz anders. Und weil ich beide Seiten kennengelernt habe, dann weiß ich ja auch, wie es ausschaut. Wenn man totale Theorie und Wissenschaft oder halt totaler Praxisbezug gelehrt bekommt. Und wie mache ich das? Ja, ich versuche natürlich, also ich sag's mal so, ich glaube, ich habe seit einigen Semestern bin ich mindestens bei den Top 2-3 Professoren mit den meisten Studenten in der Abschlussarbeit, ne? Sowohl Bachelor als auch Master. Ich habe jetzt, also ehrlicherweise jetzt bis auf die letzten zwei Semester habe ich aber jedes Semester 20, 25 Studenten betreut in ihrer Abschlussthesis. Ne? Und das sind schon so ganz hohe Zahlen. Ich müsste eigentlich nur 6 oder 7 betreuen, denn mehr Credits kriege ich nicht dafür. Also wir brauchen auch solche Credits. Aber ich sehe mich da, ich könnte niemals zum Studenten sagen, ich betreue dich nicht. Also ein Student, der bei mir Vorlesung gehört hat, natürlich kann er bei mir Abschlussarbeit machen, egal wie viele das sind. Ja, ich mache das immer. Das ist mein Beruf. Ne? Und naja, gut, es geht. Ne? Ich zeige ja, dass es geht. Ne? Schau mal, wir haben ja einen Beirat, ne, am WDL. Das Präsidium der FH ist bei uns im Beirat, ne? Weil die das auch wollten. Ne? Und dann und die haben gesagt, wir wollen nah am WDL sein. Ne? Wir wollen auch zeigen, dass wir auch ein Teil dieser Startup-Szene sind und so. Ne? Und ich finde das auch gut. Ne? Ich finde das auch gut. Ich halte auch Vorlesungen im WDL ab. Ich halte Prüfungen im WDL ab. Wir machen Veranstaltungen, übergreifende Veranstaltungen mit Studenten bei uns im WDL. Ne? Ich finde das wichtig, ne? diese Interaktion zu haben. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, irgendwie das läuft ganz gut. Es ist nicht ganz ohne Reibungsverluste. Ne? Da muss ich jetzt irgendwie lügen irgendwie. Ne? Ganz ohne geht's nicht. Aber anders gesehen, bei allen anderen, die haben dann halt irgendwie andere Reibungsverluste. Ne? Aber sag mal so, ich lass keine Vorlesung ausfallen. Ich lass keinen Studenten nicht in die Sprechstunde. Ich bin immer ansprechbar. Es haben sehr viele Studenten von mir, also die müssen nicht bei mir arbeiten. Sehr viele Studenten haben meine private Handynummer. Ne? Wenn da was ist, die wissen ganz genau, die können mich anrufen. Also fachlich, ne?
Komm mit deinem Porsche vorbei.
Ich habe ja keinen Porsche.
Ja, ja, komm mit dem Rad. So, deine Vorlesung immer noch so voll? Damals war das ja immer so, da gab es ja immer noch eine Parallelvorlesung. Ich weiß auch leider gar nicht mehr, wie der Professor hieß, aber da waren das ja auch, ich glaube, bei dem saßen 5 und bei dir saßen 100. Ist das heute immer noch so? Oder ist das jetzt schon mal ein bisschen, hat sich das ein bisschen entzerrt? Weil ja, das hieß damals immer, musst du in den Kurzhals gehen, da macht immer ganz coole Vorlesungen. Also, erstmal Viertelstunde über den letzten Bundesligaspieltag mal kurz gequatscht und dann hast du das ja tatsächlich auch immer sehr praxisorientiert gemacht und machst das ja aller Voraussicht nach immer noch so. Das war dann auch tatsächlich sehr erfrischend. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Win-Win-Situation. Ne? Du hast ja wahrscheinlich somit auch den exklusiven Zugriff auf potenzielle weiteren Nachwuchs, ne, für das Unternehmen. Absolut.
Das ist für alle Win-Win. Ne? Also für die Studenten, für die FH, für mich, fürs WDL. Ja, das ist man muss natürlich aber auch schon Grenzen ziehen. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja auch es gibt ein unrühmliches Beispiel an der Epson, also diese prominente Business School, da habe ich auch mehrere Jahre gelehrt als Gastprofessor. Der hat dann leider das Geld, also der damalige Präsident hat so das Geld so ein bisschen umverteilt. Ne? Also das ist natürlich völlig fatal. Ne? Ich versuche einfach, also den Auftrag, den die FH hat, tatsächlich 1:1 umzusetzen. Ne? Und weil halt das Präsidium, ne, übrigens von FH und Uni, beide, ne, bei mir im Beirat sind, zeigt mir das ja auch, da ist ein großes, also eine große Zuneigung, ne, ein großes Verständnis. Und der Carsten Schröder, der ja entsandt wurde als Präsidiumsmitglied und jetzt bei uns im Beirat ist, wir sind ja im engen Austausch, ne, auf verschiedensten Ebenen. Es hat ja nur Gewinner irgendwie, ne? Und dann sollte man das auch machen. Ne? Und also ich sehe da, es gibt ja auch kaum Konflikte. Also ich nehme meinen Beruf als Professor sehr ernst. Ich mache meine Arbeit, ich mache meine Leistung. Ich glaube, ich kriege auch das Feedback der Studenten. Und dann finde ich, ist alles in Ordnung irgendwie.
Wenn du die Möglichkeit hättest, in der deutschen Hochschulbildung was zu ändern, damit die auch in Zukunft noch konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt bleibt, was wäre das?
Ja, da hatte ich vor kurzem mal von der FH einen interessanten Workshop zu und dann hatte ich eine relativ starke Meinung. Also ich würde Sachen ändern, tatsächlich. Ich würde sämtliche technologischen Fächer Studenten nicht mehr durchfallen lassen wollen. Ich würde sämtliche technologischen Fächer zur Pflichtveranstaltung machen und ich würde die besten Pädagogen, also nicht die besten Wissenschaftler, die besten Pädagogen auf diese Fächer ansetzen. Ja, weil ich glaube nämlich, also das ist ja das, was ich zum Beispiel schon im zweiten Semester Statistikstudie mache, anders als bei dir damals, Daniel. Meine BWL-Studenten, die lernen alle zu codieren. Mhm. Die lernen alle Codes, also Codes zu lesen, Codes unter Umständen selber zu schreiben. Ja? Warum? Weil ich denke, also Codierung, also Softwareprogrammierung im Datenbusiness, man muss wissen, was das ist. Ja?
Ja.
Und ich glaube, wenn man es wirklich jedem erklärt, spielerisch erklärt, einfach erklärt, und ich baue es auch noch in die Klausur ein, und nebenher gesagt habe ich auch eine ganz niedrige Durchfallquote. Ne? Mich haben ja die Kollegen damals, als ich dann gekommen bin, da war ja die Durchfallquote noch bei 80% in der Statistik. Darf ich jetzt nicht so laut sagen, hört auch keiner zu, ne?
Ist umgedreht, oder?
Und als, ja, 20%. Und jetzt bin ich noch tiefer. Aber damals bin ich sozusagen wirklich angepöbelt worden, was mir einfallen würde. Ne? Das ist so das Siebfach. Ne? Da habe ich nur geantwortet, mach doch selber ein Siebfach. Ne? Ja. Studiere nur BWL ja und keine Statistik oder Mathematik. Mach du doch BWL-Siebung. Ne? Von dem habe ich nie wieder was gehört. Ne? Und die Einstellung habe ich heute noch. Ja? Also die Einstellung habe ich heute noch. Wir dürfen die jungen Menschen nicht vergraulen. Wir müssen die interessieren. Ja? Die müssen das mal mitkriegen. Ja? Und es ist gar nicht so schwer. Leider werden ja die allermeisten vergrault. Ja? Schon von Anfang an. Ne? Und die dann spielerisch da dran zu kriegen, da bin ich mir ganz sicher, wir könnten die Interessierten verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen. Ne? Bloß es braucht dann einfach an der Stelle ein neues Konzept. Also du fragst mich, was würde ich ändern?
Ja.
Ich würde alle technologischen Fächer als Pflichtveranstalter machen. Ich würde niemanden durchfallen lassen. Ich würde diesen Technologieaspekt noch viel mehr in den Vordergrund stellen, in den Vordergrund jeglichen Handelns. Ich glaube, dass die Technologie an sich, die wird die Zukunft dramatisch prägen. Wir sind allerdings im Moment noch ganz, ganz am Anfang. Also wir haben das Potenzial noch nicht mal zu 1% ausgeschöpft in der Wirtschaft. Mhm. Da ist noch so ein Riesenpotenzial, was da vor uns liegt. Also ich bin ja sofort begeistert. Ne? Wir haben ja jetzt gerade auch im WDL so bahnbrechende Projekte gerade durchgezogen. Wir sind es auch durch die Corona auch nochmal durch vor Corona noch Finanzierung. Die haben wir noch auf den letzten Meter noch abgeschlossen. Ne? Glück gehabt, ne? Wie es so ist im Startup-Business. Also neuen großen Investor reingeholt. Und wir sind dann jetzt durch die Corona-Krise auch durch, ne? Auch mit Kurzarbeit und so. Aber jetzt nehmen wir schon wieder voll Fahrt auf. Ne? Wir haben habe das gerade über LinkedIn veröffentlicht, so ein Mega-Projekt, was von Novartis gesponsert wurde.
DeepEye?
Bitte?
DeepEye?
Genau, DeepEye. Also was heißt das? Allein in Deutschland werden wir damit 2 Millionen Menschen mit Augenproblemen, ne? Und auch die zukünftigen, die Augenprobleme haben, werden wir einfach das Leben erleichtern. Ne? Wir werden denen ein besseres Leben ermöglichen. Wir haben so einen Riesenschritt nach vorne gemacht in diesem Forschungsgebiet. Unser Sponsor Novartis, der hat das auch sofort erkannt, und die schwimmen ja auch in Geld, muss man ja auch sagen, ne? Und die fördern sowas. Wir haben ja auch in Münster mit dieser Augenklinik am Franziskus,
ja,
auch als Privatinstitut, haben die schon jahrelang Daten gesammelt, ganz einzigartig in Deutschland. Wir sind ja mittlerweile, haben wir ganz wenig Konkurrenten auf dem Markt. Da ist eigentlich nur noch Google mit seinem DeepMind sozusagen da, ne, die da Vergleichbares gemacht haben. Und wir haben schon Besseres gemacht. Ne. Ich sage ja immer, das, was die Großen alle können, ne, das können wir auch. Ne. Also ich will mich jetzt nicht mit DeepMind von Google vergleichen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, mit dem richtigen Anschub und mit der richtigen Mannschaft kann man die auch überholen. Überhaupt kein Problem. Das, was die da machen, können wir auch. Ne? Also nochmal, ich habe jetzt eine Frage überbeantwortet. Das ist so eine leichte Tendenz, glaube ich, von mir. Ne?
Kein Problem, ist perfekt für dieses Format.
Das freut mich. Aber deine Frage war ja, was würdest du verändern? Ne? Was würdest du verändern? Was ich verändern wollte, ich würde die jungen Menschen, und das mache ich mit all meiner Kraft, deswegen bin ich auch Professor, also alle, die bei uns arbeiten, die bei uns sind, von denen kriege ich häufiger zu hören, ich bin hier, ne, weil ich damals in deiner Vorlesung gesessen habe, du hast mich begeistert, ja, und das höre ich unheimlich gerne, das freut mich wirklich, das macht auch meine Arbeit, das macht mich glücklich, wenn ich sowas höre, junge Menschen zu begeistern für diese Sache, ne, für diese Projekte. Wir haben gerade nochmal ein Riesenprojekt im Anlauf, darüber darf ich noch gar nicht reden, sogar 2 Riesenprojekte, da haben wir also große Auftraggeber dahinter, die werden also einen sozialen Input haben, ne, auf die Gesellschaft, ne? Und sowas liebe ich natürlich, ne, diesen Input, das Leben besser zu machen, ne? Also ich sag mal so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen so das Label der Silicon Valley, ne? Die sind zwar auf der einen Seite Turbokapitalisten, aber auf der anderen Seite sind viele von denen, die da Entrepreneure sind, mit dem Willen und dem Vorsatz gestartet, tatsächlich das Leben zu verbessern. Ne? Und das haben die auch, haben auch viele geschafft, muss man auch dazu sagen. Vieles kehrt sich leider auch gerade so ein bisschen ins Gegenteil, ne? Gerade so bei den Großen wie Facebook und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, die intrinsische Motivation eines Zuckerbergs, die war mal anders und ist vielleicht auch immer noch so. Und manchmal läuft es auch dann auch in eine andere Richtung. Das hat ja auch alles gar nicht mehr selber zu entscheiden. Ja. Ne? Das spielen auch noch andere mit einer Rolle, Investoren und so weiter. Aber ich glaube, diese intrinsische Motivation habe ich auch. Ne? Also Leute zu begeistern, dass man Technologie einsetzen kann. Ich komme gerade noch aus dem mein letztes Microsoft Team Meeting, was ich jetzt gerade hatte, war mit einer großen Versicherung. Und ich habe den mit denen arbeiten wir jetzt gerade zusammen und war mir mit denen einig, dass wir die Gesundheitskosten, die auf unser Land jetzt auch zukommen werden und die wir gerade auch schon haben, also da kommt ein Riesenberg auf uns zu, ne, aber wir werden in der Lage sein, über Technologie diese Gesundheitskosten also in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn wir es denn richtig machen, um bis zu 30-40% zu verringern, die Kosten, ne? Und da wird sehr, auch jetzt gerade durch die Corona-Krise, sehr, sehr viel noch auf uns zukommen. Die Gesellschaft wird sehr, sehr viel Geld in den nächsten Jahren zurückbezahlen müssen, wie auch immer, ne, über Steuern oder was auch immer. Ja, und ich glaube, Technologie kann uns da helfen. Das wird ein großer Meilenstein. Solche Leute, ich nehme jetzt gerade an, wieder den David Mittelbeck, ne, mit seinem Educated. Extrem wichtig, extremer Zeitgeist, die werden auch extrem erfolgreich sein. Davon brauchen wir noch viel mehr. Ne? Wir brauchen noch viel mehr von solchen Aktivitäten. Da haben wir nicht genug. Diese Wiese ist noch immer grün. Dieser Acker muss noch bestellt werden.
Lass uns noch einmal kurz die Hörer ein bisschen abholen, um besser klarzumachen, was du wirklich beim WDL machst, was das WDL macht. Du hast gesagt, reden und rechnen, beziehungsweise reden ist das, was du anderen Leuten, die nur rechnen kannst, voraus hast. Dann gib uns doch mal schnell einen One-Sentence-Pitch, was das WDL macht.
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung.
Ja, Startup-Business, ne? Kennst du das? Ja,
das stimmt. Also das WDL ist ein Dienstleister und die Dienstleistung ist, Daten intelligent zu analysieren und daraus dann Produkte zu stricken, die wir dann dem Kunden, wenn es geht, über die Cloud, aber auch als Inhouse-Enterprise-Lösung zur Verfügung stellen, damit die enorme Kosten einsparen oder enorme Umsatzerhöhungen erwirken.
Kann man sagen, Data Analytics as a Service?
Ganz genau. Okay. Aber interessanterweise sagen wir das nicht mehr so häufig, weil wir haben nämlich herausgestellt, natürlich muss man auch mit seinen Kunden reden, um auch immer dran zu bleiben. Viele Menschen verstehen Data Analytics as a Service als Beratungsleistung. Ne? Service ist Beratung. Ne? Ja. Ja, und dabei ist ja Data Analytics as a Service alles andere als Beratung. Beratung bieten wir auch an, ja, aber wir wollen ja Produkte anbieten, ne, die wir dann unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das ist ja im Grunde genommen wie 1&1. Ne? Wir stellen also, ne, wir stellen das Produkt, bau dir deine Homepage selber zusammen zur Verfügung und dann zahlt man halt monatliche Gebühren dafür. Und das ist ja das, was wir als Data oder als Software as a Service verstehen, ne? Ein Spezialgebiet Data Analytics as a Service. Dafür sind wir angetreten, das machen wir auch, da haben wir auch Kunden, das ist auch unsere Zielsetzung. Aber viele Menschen verstehen diesen Begriff anders. Und da sind wir auch schon wieder bei dem großen Problem, ne? Verständnis. Ne? Ja. Und deswegen muss man reden.
Ja, definitiv. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen näher mit euch gemeinsam auf das Projekt DeepEye eingehen. Weil ich war jetzt tatsächlich letztens auch beim Augenarzt und ich muss auch noch zum Franziskus Hospital mir eine zweite Meinung einholen. Mein Augenarzt sagte nämlich, ich habe eine etwas dünnere poröse Netzhaut und er würde mir empfehlen, in den nächsten 3 bis 4 Monaten das lasern zu lassen, um irgendwas miteinander zu verbinden, so punktuell, genau an der Stelle. Und was habt ihr da jetzt bei DeepEye gemacht? Kommt das vielleicht für meinen Anwendungsfall auch in Frage?
Nein, für dich jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Augenspezialist, aber es ist Folgendes, also was wir in diesem DeepEye-Projekt gemacht haben, ist, dass wir uns ausschließlich um die sogenannte AMD gekümmert haben. Das ist auf Deutsch die altersbedingte Makulaerkrankung, age-related macular disease, auf Englisch. Und das ist also sowas wie der gelbe, also das ist der gelbe Fleck. Also das führt in sehr häufigen Fällen zur absoluten Blindheit. Mhm. Aber zumindest halt bis einer sehr starken Einschränkung des Sehvermögens. Betrifft natürlich vor allen Dingen ältere Menschen, aber auch schon jüngere. 2 Millionen in Deutschland. Ja, kann man sich das Potenzial mal weltweit vorstellen.
2 Millionen jährlich, ist jetzt vielleicht doof gefragt, oder wie muss man das einordnen?
Also heute 2 Millionen, heute, nächstes Jahr 2 Millionen, natürlich anwachsend, ne, wegen der Alterspyramide, ne, ja, aber 2 Millionen, ne, also das sind also 2 Millionen. Das Interessante ist aber, mit dieser Erkrankung sind extreme Folgekosten verbunden. Mhm. Also wir haben also in Deutschland in den Altersheimen, ich weiß es nicht mehr genau.
Wir nageln nicht auf keine Zahlen fest.
Also ein paar hunderttausend, ein paar Millionen. Ja. So, und da machen wir gerade auch ein Projekt. Und wir wissen halt, die allermeisten Kosten, die in Altersheimen anfangen, sind zurückzuführen auf die verminderte Sehfähigkeit der Bewohner. Weil sobald die ihr Umfeld in ihrem Zimmer oder in ihrer nahen Umgebung verlassen, neigen dann natürlich dazu, bei schlechtem Sehvermögen zu stürzen, ne, und holen sich dann diese ganzen schrecklichen Verletzungen wie Oberschenkel, Halsbruch und sowas, und damit verbunden Reha, also erst Operation, Reha, es wird nicht mal wieder so richtig, Folgeerkrankung und so weiter. Also dieses Sehvermögen ist extrem verbunden mit Folgekosten für das Gesundheitssystem.
Ja.
Und da haben wir natürlich einen riesen Hebel. Aber nochmal, was ist das? Es gibt ja ganz viele Augenerkrankungen. Und das ist halt eine ganz spezielle, das ist aber die Augenerkrankung, die meisten Kosten in dieser Augenheilkunde verursacht. Mhm. Und was wir da gemacht haben, das Franziskus sitzt auf einem einzigartigen Datenschatz. Mhm. Die haben jetzt jahrelang versucht, diesen Datenschatz, den sie mit viel Aufwand, das ist typisch, das ist nämlich eine GbR, also, ne, ist also keine Hochschuleinrichtung. Für mich heißt das sofort, die sind schnell. Die haben da ihr eigenes Geld investiert, die wollen Sachen machen. Ne? Und genau das ist da auch passiert. Und die haben dann lange Zeit nach einem passenden Partner gesucht, um das, was sie sich vorgestellt haben, umzusetzen. Mhm. Haben aber jahrelang niemanden gefunden. Ne? Und einer der Besitzer, stellt sich heraus, ist halt mein Skatpartner. Ne? So ist das im Kreuzviertel. Ne?
Da haben die Geschäfte gemacht.
Nicht beim Golf, ne? Ja,
immer, nee, genau. Immer an der Bar.
Ja, genau. und so kam das halt eines Tages, ne? In den Pausen gehen wir schon ab, und ich bin ja so ein Genussraucher, ne? Und dann in den Pausen mal eine Zigarette draußen kurz. Wir sind ja dann immer im Grotes, ne? An der Kreuzkirche. Und dann haben wir dann, kommt das eine zum anderen, wir spielen schon seit Jahren, ne? Und dann erzählt er mir davon, und dann sage ich, Mensch, Mathis, das ist doch genau unser Business, ne? Und so sind wir dann.
Schick mal ein paar Daten auf WeTransfer rüber, wir gucken mal drüber.
Ja, so ist es so ein bisschen halt irgendwie, ne? War Dropbox. Schon ein bisschen komplizierter.
Dropbox, ey, besser
weil,
nicht.
Wir haben noch ein paar andere, Kooperationspartner da drin. Wir arbeiten mit einer Kamera.
Ja.
Mit dem sogenannten OCT-Gerät. Ne? Das ist ja, also da kommt wirklich eins zum anderen. Ne? Also es gibt erst seit wenigen Jahren die Möglichkeit, extern mit so einer Spezialkamera solche Bildaufnahmen zu machen vom Auge. Das kann man in Hunderttausenden von Schichten dann aufteilen. Man kann sich vorstellen, dass dann gehörige Datensätze entstehen, ne? Und dass man dann da natürlich mit so einem Deep Learning Ansatz irgendwie da hat man so eine Spielfläche, die ist einzigartig. Bei Zehntausenden von Aufnahmen, die wir da haben, mal im Vergleich: Google hat mit DeepMind in London wesentlich weniger Aufnahmen analysiert. Die haben auch eine andere Fragestellung untersucht. Ne? Und unsere Fragestellung ist schon sehr spezifisch darauf ausgerichtet. Und wir sind gerade dabei, also was wir geschafft haben, wir haben einen Quantensprung gemacht im Erkennen dieser Erkrankung bei einem Patienten. Du hast es jetzt zum Glück nicht. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen heftiger als das, was du jetzt ja wahrscheinlich gerade entwickelst. Ne? Also wir sind in der Lage, also die zu erkennen, und vor allen Dingen, wie ich es auch jetzt gerade in meinem LinkedIn-Beitrag geschrieben habe, das ist ja der Traum der gesamten Pharmaindustrie und Biotechnologieindustrie, ein Traum, Patienten individuell zu behandeln. Was nämlich heute passiert, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wir in Deutschland sind ja führend weltweit, also mitführend in der Augenheilkunde. Und trotzdem werden Patienten alle über einen Kamm geschert. Ne? Also, aber jeder Patient bräuchte eigentlich eine individuelle Behandlung. Ne? Also so ein Behandlungsschema haben. Man muss sich ja so vorstellen, bei der AMD sind ein bisschen, also Leute, die es nicht so gut hören können, ich kann es eigentlich auch nicht so gut hören, alles, was mit Spritzen zu tun hatte, kriege ich sofort irgendwie, ne? Also Ohren zu halten. Also die Ärzte gehen her und jagen dir eine Spritze ins Auge.
Ich freue mich.
Ja. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Und das ist schon ein bisschen, ach, ne, so. Und dann wird es halt wiederholt. Ja. Ne? Und dann muss man sich die Progression anschauen und dann entsprechend weiter behandeln. Naja, und was wir machen, wir können sozusagen diesen weiteren Verhandlungsverlauf prognostizieren. Ne? Also wir können ihn vorhersagen. Und das sind alles Sachen, die jetzt erst möglich sind, ne? Wegen der OCTs, der hochauflösenden 3D-Aufnahmen, wegen dem Team, das da jetzt zusammengekommen ist. Es ist nicht nur die Augenklinik und wir, es ist noch aus Heidelberg Engineering, also die diese Geräte herstellen. Ja? Und da haben wir jetzt was gemacht, was in der Fachwelt einzigartig ist, wird auch direkt jetzt publiziert, kommt jetzt bald raus, ist gerade im Review. Die Fachwelt staunt, sage ich mal. Wir freuen uns natürlich, ja, wie ich es geschrieben habt, die Patienten sind die großen Profiteure und das Gesundheitssystem wird entlastet, weil wir dort dramatisch an Kosten einsparen können.
Darf ich?
Bitte doch,
Herr Schlemmer. Wie läuft das denn? Rainer, möchtest du noch Kuchen, Kaffee, Wasser?
Ich weiß in meinem Alter, dann ist es vorbei.
Ach, du gehst doch joggen. Okay. Ja, schwimmen. Ja. Wie läuft denn so eine, wenn du sagst, es gibt dann halt Großprojekte, es stehen auch noch welche vor der Tür. Mich würde mal interessieren, wie das beim WDL quasi aufgeteilt wird. Also das Projekt, wenn die Akquise stattgefunden hat, wie wird dann entschieden, wie welcher Mitarbeiter auf welchem Projekt arbeitet? Also wird das irgendwann präsentiert und gesagt, so hier, das sind jetzt die neuen Aufträge. Wer hat Lust dazu und möchte das und das machen? Also habt ihr das eher relativ frei und laissez-faire oder sind vorher quasi schon Stärken klar? Und Teams klar, so Taskforce klar, die sich auf die Projekte dann aufteilen. Wie wird das strukturiert?
Verstehe. Das ist wirklich das Schöne an so einem Startup. Ne? Das haben wir uns alles selbst erarbeitet. Das war ein Prozess. Wir haben es ganz zu Anfang genauso gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Also man hätte natürlich auch schlaumeiermäßig hergehen können und sagen, hier, komm mal her, ich habe jetzt so viel Erfahrung in meinem Leben. Man muss ja die Leute mitnehmen. Man muss die Leute das auch selber spüren lassen. Ne? Man muss auch selber machen lassen. Ich mache heute immer noch Fehler, aber die machen natürlich auch Fehler. Und aus Fehlern lernt man. Das ist ja diese Fehler-Lernkultur. Die muss man auch erstmal lernen. Und das ist jedes Mal auch immer wieder eine neue. Also jetzt gerade beim Westfalia Data Lab, wenn man jetzt denkt, naja, der Rainer, der kann es ja irgendwie, der hat es ja schon mal gemacht und so, ja, aber es ist immer wieder neu, ne? Es ist wie, sag mal, eine neue Beziehung, ne? Es ist tatsächlich so, jetzt um deine Frage zu beantworten, jetzt sind wir fast 3 Jahre alt, ne? Jetzt haben wir natürlich auch Strukturen etabliert, wir sind jetzt nicht mehr 5 Mitarbeiter, wir sind 50 plus Mitarbeiter. Wenn ich alle da zusammenzähle mit den Praktikanten, da sind wir bei 70 plus irgendwie. Ne? Auch im Laufe der Zeit wieder ein bisschen geschrumpft. Ne? Aber wir haben auch jetzt gerade wieder Neueinstellungen. Jetzt mit in der Krise, weil wir brauchen auch Vertriebsmitarbeiter. Die brauchen wir einfach. Die haben wir gerade auch jetzt eingestellt. Also ist ein Lernprozess. Es bildet sich. Sachen, die vor 4 Jahren noch funktioniert haben, müssen heute nicht unbedingt funktionieren. Wir müssen Dinge ausprobieren. Man muss dann doch schon ab einer gewissen Größenordnung Prozesse installieren. Ne? Wenn du sagst, ne, wie funktioniert das? Naja, nehmen wir mal das DeepEye-Projekt. Ne? Das macht gerade bei uns der Olli. Ne? Der Olli, der hat einfach so ein ähnliches Projekt vorher schon mal auch gemacht. Ja? Der hat also Erfahrung im Pharmabereich, im Gesundheitswesen, bringt das technische Know-how mit. So haben wir heute mit einem Neukunden auch wieder zusammengesessen in Teams und da war der Olli auch wieder dabei. Das heißt also, man arbeitet sich Erfahrung an, man arbeitet sich eine Spezialisierung an. Wir haben jetzt ein Neuprojekt im Verwaltungsbereich. öffentliche Haushalt, Verwaltungsbereich. Da habe ich auch händeringend nach jemandem gesucht. Ne? Wer hat da schon mal gearbeitet? Keiner irgendwie. Ne? Na gut, okay. Dann muss man sich halt Expertise anarbeiten halt. Ne? Geht ja auch. Ne? Das ist auch kein Problem. Also es ist zu Anfangs viel Trial and Error. Und mittlerweile haben wir Prozesse, ne? Also wo wir so eine Matrix haben, technische Fähigkeiten, Branchenfähigkeiten. Und ne, wir wissen jetzt schon, wenn also ein Projekt reinkommt aus dem Logistikbereich, na komm, da haben wir den Benne, dann haben wir noch drei, vier andere, die da schon Erfahrung haben. Also das wissen wir im Augenblick noch zuzuordnen. Wenn wir es nicht mehr wissen, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, wir haben jetzt also gerade neue Führungspersonal eingestellt, dann schauen die sich die Matrix an, ne? Und dann lernen sie die Leute kennen. Und wenn die dann diejenigen sind, die dann entscheiden müssen, dann müssen die zu Anfangs zuordnen. Wir Erfahreneren helfen natürlich gerne und geben auch schon, also wenn ich bin jetzt auch bei uns verantwortlich für die Akquise, nicht nur alleine, aber auch, ich war es in den ersten anderthalb Jahren alleine dann weiß ich schon, ne, wer bei uns die Fähigkeiten hat und wen ich dann mal mitnehmen kann auf ein Gespräch. Ne. Erste Gespräch führe ich alleine und im zweiten Gespräch habe ich direkt meine zwei erfahrenen Leute aus diesem Bereich dabei.
Wie sehen bei euch denn so die Umsatzerlöse aus? Das heißt, so ein DeepEye-Projekt stelle ich mir, ich mal davon aus, dass das schon sehr komplex und auch langwierig war und ist, das sind Monate, Jahre. Wie partizipiert ihr dann davon? Also das würde mich mal interessieren, wie da so die Liquidität dann sichergestellt wird. Und auf der anderen Seite, wie gehst du so mit der knappen Ressource Personal um? Weil ich glaube, gerade so die Leute, die Fachkräfte, die auch natürlich aus diesen Studiengängen kommen, werden händeringend gesucht. Jetzt haben wir natürlich vorhin schon festgestellt, dass die FH dann dementsprechend aufgrund einer Professur dann natürlich auch eine Win-Win-Situation ist. Aber dennoch, du holst immer mehr Projekte rein, aber das Personal, glaube ich, wächst jetzt nicht dementsprechend mit, oder?
Also zur ersten Frage, ja. Ne, also solche Projekte wie jetzt DeepEye, ja, da haben wir dann so einen Sponsor wie Novartis dahinter, ne, der Weltmarktführer, also die machen allein in der Augenheilkunde, machen die zweistellige Milliardenumsätze, ne, und vor allen Dingen bei einer Profitmarge von 30-40%, ne, da bleibt was hängen, ne, und was die natürlich schon sehr stark machen, die sind bemüht, ihren Markt zu kontrollieren. Ne? Die sind als Weltmarktführer, sind die da draußen, aber das heißt nicht, dass sie auch morgen noch Weltmarktführer sind. Also solche Firmen wie Google, Samsung, Huawei, die drängen auf den Markt. Ne? Die haben so viel Liquidität und diese drei genannten Firmen haben sich diesen Markt ausgesucht, diesen Markt generell pharmazeutische Forschung und auch Augenheilkunde. Und die wollen da rein. Das ist, muss man sich ja vorstellen, wenn da pro Jahr 10 Milliarden netto Reingewinn über den Tisch gehen, dann ist das ein leckerer Kuchen für Google. Ne? Und da wollen die hin. Das heißt also, so jemand wie Novartis darf da nicht schlafen. Ne? Die müssen weiter investieren, müssen sich die Meinungsbildner dort an Land holen, die müssen auf Technologie setzen. Was die selber in dem Bereich können, weiß ich gar nicht so sehr. Ich war ja mal bei so einer großen Firma, aus Erfahrung kann ich sagen, die machen ihr Alltagsgeschäft und das ist nun mal nicht Technologie. Und die großen Technologiefirmen, die drängen rein. Und naja, bei uns sind das Umsatzhöhen im mittleren sechsstelligen Bereich. So fängt das an und das wird rapid, also schnell ansteigen.
Ne? Ja, aber stellen die dir quasi ein Budget voraus und sagen, hier, das ist so eine Art Forschungsbudget oder rechnet man das im Endeffekt so als Aufwandsdienstleistung dann halt schon ab?
Also, es geht beides. Ja, es geht beides. Okay. Ne? Es geht beides sozusagen und wir haben auch schon beides gemacht. Ne? Okay. Das geht so. Und die zweite Frage war ja
das Personal, ne, weil du ja dann eben ja auch sagst, es wächst und gedeiht und es immer mehr Unternehmer verstehen auch die Sinnhaftigkeit, die dahinter steckt und die Notwendigkeit. Aber wie findet man eben diese knappe Ressource Expertise?
Also wir haben ja bei uns ein relativ heterogenes heterogene Mitarbeiter mit der verbindenden Expertise der Datenanalysekenntnis. Ne? Also das verbindet die alle. Wir haben aber Ingenieure, Soziologen, Biologen, Informatiker, Physiker, Mathematiker, BWLer. Wir haben Promovierte, wir haben Leute mit Bachelorabschluss, immer mehr, sogar jetzt in der letzten Zeit immer mehr Promovierte, ne, aber das war jetzt nicht, das war einfach ein Zufall. Ne. Wir haben viele Bewerber, vor der jetzigen Krise 100 pro Monat. Ne. Das heißt also relativ starken Zulauf. Wir haben ja glücklicherweise, also warum ist das so? Ne? Warum, also auch viele aus dem Ausland. Wobei die meisten, die dann sozusagen aus dem Raum Indien, Pakistan kommen, das sind schon viele, die sind, also das ist dann qualitativ nicht so das große Ding. Wir haben auch mal was ausprobiert, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Nein, okay, auf jeden Fall ist es halt so, dass wir hatten ja als Strategie festgelegt mit unserem Erstinvestor Fiege Wachstum. Ne? Ich sag mal so, dass darüber müssen wir nicht reden. Corona hat das natürlich jetzt alles gestoppt irgendwie, ne? Aber auch schon davor war es ja meine Aufgabe, zum Beispiel an den Kapitalmarkt zu gehen und die nächste Wachstumsphase einzuläuten, heißt neue Investoren reinzuholen. Und da bin ich ja im guten Austausch mit einigen meiner Freunde und Bekannten, die auch Tech-Startups gegründet haben in Berlin, in München, in Hamburg. Einer in Toronto und überall im Grunde genommen dieselbe Meinung vertreten ist, wie in Deutschland, ne, also die deutschen Geldgeber, die haben, also ich bring's mal auf die Formel, ne, die haben in 2016 30 Millionen in Flaschenpost gesteckt, in 2018 50 Millionen in Flaschenpost gesteckt, ne? Aber in Technologie zu investieren, lassen Sie uns mal über 500.000 Euro mal reden für den Anfang. Ne? Das ist so ein bisschen so der Geist, der in Deutschland vorherrscht, und das ist so ein bisschen schade. Ne? Das ist tatsächlich.
Du meinst eine reine Technologie. Flaschenpost hat ja auch irgendwo einen gewissen Ansatz von Technologie.
Ja, aber das ist noch handfest. Zumindest, da kann ich das noch. Das ist halt irgendwie so eine handfeste. Wasser
kannst du in die Hand nehmen oder was?
Ja, das ist so eine. Das ist aber trotzdem so ein handfestes Ding irgendwie. Also ich kann das schon nachvollziehen.
Okay. Also Flaschenpost ist immer noch ein Getränkebringdienst, ne? Ja. Also von der Wurzel her, ich bewundere das und ich kenne auch den Geschäftsführer sehr gut irgendwie, ne? Und ich in allen Respekt, was da gemacht wird. Ich rede aber jetzt gerade über die Investitionsbereitschaft in der deutschen Industrie und den deutschen Geldgebern, und das ist schon sehr bedenklich, ne? Das kriege ich halt von überall her gespiegelt, und man hat viel darüber geredet. Aber ich will es mal so sagen, also ich hab's auch im eigenen Leib erfahren, und meine Freunde und Bekannte, auch Unternehmer, Startup-Unternehmer, auch nicht alle natürlich und so. Na gut, wir haben jetzt auch dann doch noch irgendwie, ne, doch noch die Runde geschlossen. Aber das ist schon so. Jetzt komme ich mal zu den Mitarbeitern. Das Interessante ist ja auch, also fast alle unsere, vor allen Dingen Data Science Bewerber, fast alle sind ja männlich. Ne? Es gibt ja viele weibliche, aber die verschwinden gerne in Großkonzerne. Ne? Für die ist so ein bisschen Startup so, irgendwie, ne, so ein bisschen lieber das Sichere in der Hand und so. Ne? Und trotzdem ist die Konkurrenz wird jetzt stärker. Ne? Es gibt ja, ich sag mal hier, ich nehme allein Schmitz Cargo Bull, ne? Die haben so eine digitale Einheit, jetzt Miele hat eine große digitale Einheit in Amsterdam gerade eröffnet. Also die fangen ja auch alle an aufzubauen, was ja auch sehr gut ist und sehr wichtig ist. Allerdings glaube ich, also so wie das jetzt Fiege gemacht hat mit uns, das ist, glaube ich, schon der Königsweg. Ne? Man muss sowas nach außen bringen. Das darf mit der eigentlichen Einheit nichts zu tun haben. Wir sind ja kein Fiege-Unternehmen, Gottes Willen. Ne? Also wir sind ja auf Fiege zugegangen, ne? Und wir sind ja kein Fiege-Ableger, ganz im Gegenteil. Wir sind eine eigenständige Firma. Fiege ist normal Investor bei uns, ne? 40% der Anteile. Jetzt nicht mehr durch den neuen halt, der da jetzt gerade drin ist. Den Namen dürfen wir noch nicht sagen halt. Ne? Also ich weiß, ihr guckt schon.
Haben wir auch noch nicht.
aber kurzum ist es halt so, wir haben viele Bewerber, ja. Aber wir müssen wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir werden in 2 Jahren hier umziehen, gegenüber, ne? Direkt neben der Käserei werden wir demnächst ein paar neue Gebäude auf der B-Side, ne, gebaut. Da hat Fiege hat ja eine direkt am Wasser.
Ja.
Und dann hat Fiege für uns die Hälfte des Gebäudes reserviert. Ne? Da, da können wir mit 350 Leuten da jetzt einziehen.
Cool.
Das, ne, also ob wir das schaffen, das hatten wir uns mal vorgenommen.
Rainer, gibt's eine Dachterrasse?
Ja.
Dürfen wir vorbeikommen?
habt ihr keine hier?
Nein.
Nein.
Ihr habt aber auch
wirklich einen sehr schönen Ausblick hier.
Meinst du den zur Straße raus oder den zum Wasser?
Den zum Wasser raus, ja. Naja, kurzum, die Konkurrenz schläft nicht, die wird stärker, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass wir mit dem Westfalia Data Lab, ich verbinde damit eine tatsächlich sehr große Aufgabe und eine sehr große Vision. Ich möchte hier einen Technologiestandort etablieren, der sich messen kann mit allen anderen auf der Welt. Das ist so ein bisschen so mein Traum. Und den lasse ich mir auch von niemandem ausreden. Und da musste ich jetzt aber auch schon in den letzten 2,5, 3 Jahren schon einige Widerstände brechen. Aber das mache ich dann auch gerne. Also ich bin dann auch Überzeugungstäter. Ich bin davon voll überzeugt, dass wir das hinkriegen. Und sowas kriegt man auch nicht einfach mal so im Schnelldurchgang hin. Und auch nicht immer so leicht. Das ist schon Kampf. Das ist schon wirklich viel Arbeit. Aber diesen Weg bin ich bereit zu gehen. Und wir sind auf einem guten Weg. Es ist auch ein Rauf und Runter. Das muss man dazu sagen. Rauf und runter meine ich mit der Geschäftssituation, mit den Mitarbeitern, ein typisch Startup, kommen und gehen, wobei bei uns viel weniger gehen als zum Beispiel in anderen Technologie-Startups. Ne? Das ist ja normal. Also wir ziehen ja auch viele Entrepreneure an. Ne? Also David Mittelberg, den Mihai Melonari, von denen ich ja von Anfang an wusste, die werden uns eines Tages auch wieder verlassen. Irgendwie, ne? Gewollt. Ne? Bleibt bei uns so lange, ne, wie es gut ist. Wir haben gerade, wie gesagt, auch Führungskräfte wieder eingestellt. Hervorragende Leute, die wir aber zu Anfangs hätten gar nicht brauchen können, die aber jetzt genau richtig sind. Ne? Also alles zu seiner Zeit. Ne? Und wir gehen diesen stetigen Wachstum. Wir sind immer noch in der Wachstumsphase. Und es ist spannend, das zu beobachten.
Glaubst du, dass diese Corona-Krise jetzt auch einen starken Einfluss auf euch haben wird? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Branchen sind direkt betroffen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Digitalbranche so der Nachzügler ist, die das als Letztes spüren werden. Weil das ja momentan noch in aller Munde ist und Digitalisierung hilft zurzeit ja auch viel. Ich glaube, auch viele Unternehmer verstehen das, dass es notwendig ist, spätestens jetzt sich mehr damit auseinanderzusetzen, wenn es dabei auch nur um ganz lapidare Dinge geht, wie digitale Kommunikationsform. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Mittelstand, entweder sagen sie, unsere Auftragsbücher sind voll, wir haben da momentan keine Zeit für, wir müssen erstmal unser Daily Business machen, oder aber sie sagen so wie jetzt, uns geht's halt so schlecht, wir müssen uns jetzt erstmal auf unsere Kernkompetenz konzentrieren. Und das ist ja so ein bisschen dieses Stuck-in-the-Middle-Prinzip. Wie siehst du das? Glaubst du, da kommen noch harte Zeiten auf euch zu, oder wird es eben mehr oder minder durch diese Forschungsprojekte und Großkonzerne dann aufgefangen? Weil welchen Rat würdest du jetzt aus Sicht eines normalen, herkömmlichen Mittelständlers, so angeschlossen daran, geben sich auch vielleicht in der jetzigen Zeit gerade mit solchen Themen auseinanderzusetzen?
Also das, was du gerade gesagt hast, diese Erfahrung, also mit diesen beiden Reaktionen der Mittelständler, auch der große Mittelständler, wir haben keine Zeit, weil wir gerade uns mit anderen Sachen beschäftigen, was hast du gesagt?
Ja, also uns geht's halt so wie jetzt in dieser Situation, uns geht's jetzt so schlecht,
ja, genau,
dass wir uns erstmal...
diese beiden Reaktionen kriege ich auf jeden Fall gespiegelt. Das ist, macht ungefähr 50% meiner Gespräche aus. Also ich führe ja vermehrt solche Gespräche mit Eigentümern, mit Geschäftsführern, Vorständen. Das sind ja meine Ansprechpartner. Ich habe in den letzten 2,5, 3 Jahren ungefähr so mit 250 gesprochen. Ne? Aber wenn ich jetzt mal die letzten Monate nehme, wir haben ja diese Krise Ende letzten Jahres schon gespürt. Man muss ja dazu sagen, wenn man sich heute die volkswirtschaftlichen Zahlen anschaut, die Wirtschaft ging schon im vierten Quartal runter. Ne? Also und dann kam jetzt Anfang des Jahres die Corona-Krise dazu. Wir werden uns auf die Industrien konzentrieren, die jetzt durch die Krise beflügelt werden. Das sind Logistiker, Das sind Retailer, also Lebensmittelhändler, ne? Das sind die großen Pharmaindustrien, Gesundheitsbereiche generell. Also es gibt Industrien, die ja gerade, also nicht geplant, aber die Umstände sind nun mal leider so und für die sind sie dann leider gut, die gerade ja extrem florieren. Ne? Und es gibt leider nochmal Industrien, die liegen am Boden. Die Automobilindustrie, hatten wir auch Kunden, da läuft ja gar nichts mehr, wie wir alle wissen. Und ich glaube für uns, dieses DeepEye-Projekt ist übrigens kein Forschungsprojekt, sondern es ist ein knallhartes Gesundheits-Pharma-Business-Projekt, ne? was wir jetzt übrigens gerade auch weiterentwickeln zu einem medizinischen Produkt. Ne? Also das heißt also eine tatsächliche Umsetzung marktfähig machen, um es einzusetzen. Ne? Also wir werden unternehmerisch, sind ja auch gezwungen dazu, aber wir haben aber auch die entsprechenden Kontakte und auch gerade die entsprechenden Aufträge. Wir sehen, auf der einen Seite brechen sie weg und auf der anderen Seite werden sie stark, ne, und entstehen sie und und dann setzen wir natürlich alle unsere Kräfte drauf. Ich bin sehr optimistisch. Wir haben im Augenblick sind wir immer noch in der, wie die allermeisten auch, in der schwierigen Phase, aber der Ausblick ist gut. Der ist sogar sehr gut. Und von daher freue ich mich auf die Zeit, die da kommt. Ich glaube und hoffe und denke, wir werden da ganz gut rauskommen.
So, Schluss mit dem Schnack. Jetzt kommt oder was? 10 schnelle oder was Fragen.
Oh Gott.
Für dich.
Oh Gott.
Von mir.
Okay.
2 Wochen kein Handy oder Laptop? Also 2 Wochen kein Handy oder kein Laptop?
Kein Laptop.
Bier oder Whisky?
Whisky.
Würdest du lieber der Klügste oder der Berühmteste sein?
Der Klügste.
Tattoo oder Piercing?
Gott.
Ist auch nichts Deutsches.
Tattoo.
Payback oder Stempelkarte?
Payback.
Schwitzen oder frieren?
Schwitzen.
Marvel oder DC?
Das sagt mir gar nichts. Was?
Einmal dieses Marvel-Universum zum Beispiel. Wer gehört zu Marvel? Iron Man ist Marvel.
Spider-Man.
Ach so, okay. Ah, DC ist Marvel. Batman, ne? DC ist Batman. Simon. Den Unterschied kannte ich gar nicht.
Ja.
Wir dachten, du bist nerd.
Ich stehe aber eher auf Spider-Man, ja.
Also es ist Marvel.
Oder Marvel,
ja. Okay. Korrekt. Drachen oder Einhörner?
Oh Gott, ich habe beide zu Hause, ja. aber lieber Drachen. Ne?
Logik oder Bauchgefühl?
Ich bin dann schon der Logiker.
Stichwort Unterhosen. Gemischt oder einfarbig?
Absolut einfarbig.
Das waren 10 Fragen.
Ja. Das war's, sind wir durch.
Das waren zumindest die 10
Wieso, Oder-Fragen. Wolltest du weg?
Ich hab, meine Frau hat gerade eine so SMS geschrieben, ich traue mich die gar nicht zu öffnen. Sehr wahrscheinlich kommst du noch zum Essen heute Abend. Ich habe auch noch gar nicht beim Kuchen zugegriffen. Ne?
Ja, wir können ja auch gleich noch was einpacken.
Ja, wir wollten eigentlich von Insidern erfahren, dass du ja auch, dass du Whisky-Kenner bist und tatsächlich, dass du auch sehr gerne Currywurst magst. Aber Currywurst konnten wir leider nicht dienen, war leider nicht auf. Sonst hätten wir ja auch noch eine schöne, lauwarme Currywurst.
Tatsächlich beides. Ja, ich bin ein absoluter Freund von beidem. Ja. Zu unseren Veranstaltungen WDL kommt ja immer der Uwe Dix. Ist ja auch ein persönlicher Freund von mir. Ist ja die nochmal kurz Werbung für den besten Currywurststand auf dem Wochenmarkt.
Ich habe noch mit ihm gesprochen. Der macht ja jetzt nur noch mittwochs und freitags. Immer wenn Markt ist. Er
sagt, das lohnt sich sonst nicht.
Hätte ich ihm mal erzählt, dass ich für dich eine Wurst haben wollte, hätte er vielleicht einer auf den Herd geschmissen.
Ja, das kann. Ja.
Wir haben es versucht.
Ja, okay. Ja, und Whisky natürlich auch. Das stimmt. Also da bin ich ja ein großer Freund von geworden. Ich würde mich jetzt nicht als Kenner, ne? Ich war aber schon ein paar Mal da, aber auch in Schottland, ne? Aber auch nur wegen des Whiskys. Und
also nur im Duty Free. Biscaya ist ausgecheckt.
genau. Und bin also echt ein großer Freund von geworden. Ich sag's mal so. Ne? Die einzige Mitgliedschaft, die ich habe, man ist ja so in vielerlei Clubs. Ich weiß nicht, Club der 7 Weisen oder sagt man mal ein paar Clubs irgendwie, ne, Rotary oder
Tanzclub.
Ich bin Tanzclub. Ich bin in keinem einzigen außer in dem deutschen Whisky Club, ne? Da bin ich drin, ne?
Okay. Ja, immerhin. Meine letzte Frage an dich wäre,
ist das die Programmfrage oder eine eigene Frage?
Nee, eigene Frage.
Na gut.
Eigene Frage.
Ich habe noch so viele Fragen.
Ach. Weil die bist du eben so, der bist du eben entweder, naja, ausgewichen nicht, aber bist vielleicht ein bisschen drüber weggekommen. Was würdest du jetzt einem Mittelständler raten, warum er sich mit dem Thema Daten auseinandersetzen sollte Und die zweite und letzte Frage von meiner Seite wäre dann auch noch, ob das Thema Entrepreneurship auch ja so nach und nach Einzug findet so in die Lehre. Also dass die FH, so wie ich das jetzt noch kenne, sind auch schon, oh Gott, lange her, dass ich da studiert habe. Da war es immer noch so klassisch, wie gesagt, Konzernkarriere. Und du bist jetzt ja nun sehr Entrepreneurship geprägt. Forcierst du das auch? Also das zwei Fragen, einmal Richtung Startup, einmal Richtung Mittelstand.
Also ich nehme mal die zweite Frage vorneweg, die kann ich einfacher beantworten. Also meine Frau, die ist ja auch Professorin bei uns, Nachwuchsprofessorin an der FH, und die vertritt ja genau das Thema Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Nicht nur sie alleine, ne, um den Thorsten Kliewe herum, den Professor Kliewe, auch mein ehemaliger Student sogar. Und da wird das Thema relativ stark in die Lehre auch durchdrungen und in die Lehre eingebracht. Ich selber habe eine Vorlesung, Big Data Analytics, da lasse ich Datengeschäftsmodelle entwickeln und Start-up-Ideen erzeugen. Da haben wir in 14 Tagen die Endpräsentation. Da habe ich einige Investoren, VCs mit drin in der Teamsitzung. Das heißt also, die kriegen sofort die Breitseite. Ne? Und die Investoren freuen sich auch, so auch in diesem Format mitzumachen. Also wir bringen das rein, das Thema, also aus meiner Familie heraus sozusagen. Ne? Aber da sind aber auch andere aktiv am Fachbereich. Also der Appelfeller und der Kollege Vallée, ne, die sind da mit dem Carsten Feldmann da auch stark unterwegs. Das zu der zweiten Frage. Die erste Frage, warum sollen Mittelständler in die Richtung Digitalisierung gehen? Also ich glaube, ich will die Frage mal so beantworten. Das habe ich vor kurzem auch nochmal bei so einem Vortrag gesagt vor 800 Leuten. Die kam allerdings mehr aus dem VC-Bereich. Da ist mir eine ähnliche Frage gestellt worden auf dem Podium. Und da habe ich gesagt, naja, stellen Sie sich mal heute vor, Sie würden auf die IT verzichten wollen in Ihrem Unternehmen. Dieses Thema war vor 30 Jahren heiß diskutiert. Vor 30, 35 Jahren hat man sich ganz heftig darüber unterhalten, brauchen wir ERP-Systeme, brauchen wir CRM, ne, brauchen wir ein Data Warehouse. Das war genauso heiß diskutiert, wie wir heute über die Digitalisierung, über Data Science und KI reden. So, heute würde ja von den Unternehmern keiner sagen, dass man sich hätte dagegen entscheiden müssen. Jeder braucht es. Fast jeder hat es dann irgendwann mal im Laufe der Zeit gemacht. Aber bis heute versteht es kaum einer. Es sei denn, er ist ITler. So, das ist ein Fakt. So, und heute sagen wir, Leute, nicht in den nächsten 30 Jahren, in den nächsten 5, 6, 7 Jahren braucht ihr die Digitalisierung. Ihr braucht Leute, die sich mit Datenanalyse beschäftigen können. Warum? Naja, wenn es nicht macht, müsst ihr euch vorstellen, seid ihr genauso wie diejenigen, die vor 30 Jahren gesagt haben, wir brauchen keine IT. Mhm. Ihr werdet es auch nicht verstehen. Selbst die ITler interessanterweise verstehen mich nicht oder uns. Also ein ITler, der keine Kenntnisse hat, und die allermeisten haben keine, also vor allen Dingen das, was wir quasi gerade machen, ist ja erst, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre alt. Also all diejenigen, ich unterstelle mal, die jetzt also früher schon in den Job gegangen sind und sich nicht weitergebildet haben, die haben von dem, was wir da machen, keine Ahnung. Und das sind, glaube ich, die allermeisten. Also selbst die ITler verstehen uns nicht. Wie sollen uns denn die Geschäftsführer verstehen? Aber ich sag all diesen Entscheidern, all diesen Leuten, ihr müsst es haben. Ihr müsst damit anfangen. Als vor 30 Jahren die Entscheidung anstand, sollen wir jetzt ein ERP-System oder ein CRM-System installieren oder ein Data Warehouse, brauchen wir das? Naja, der Return, der hat sich auch nicht sofort eingestellt. Ne? Man hat nicht nach einem halben Jahr sagen können oder nach einem Jahr, guck mal, der Return ist jetzt schon da. Nee, das hat Jahre gedauert. Ja. Und es wurde ein integraler Bestandteil des Geschäfts. Und genauso verhält es sich mit der Digitalisierung. Ne? Wer jetzt nicht anfängt, der wird später anfangen müssen, ja, oder der wird es bitter bereuen.
Schöne Schlussworte. Rainer, wann bist du eigentlich das letzte Mal richtig eskaliert?
Oh Gott. Lass mich mal überlegen.
Naja, erzähl mal. Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. So, was bringt dich richtig auf die Palme?
Wann bin ich das letzte Mal eskaliert? Also, ich habe ja 3 Söhne und eine Tochter. Also, meine Tochter, die schafft es immer wieder, mich zu eskalieren. Ich sag's mal vielleicht so auf der Schiene. Aber ich vielleicht in der Art und Weise, wie ihr es meint, wann bin ich das letzte Mal eskaliert? Oh, ich bin ja so ein stinkspröder, nerdiger Statistikprof irgendwie, ne? Ich weiß ja gar nicht, ob man mich so richtig in Wallung bringen kann. Das ist schon ein bisschen was her.
So ein guter Datensatz, der kann ich schon mal ein bisschen wegmachen, oder?
Das nicht. Ja. Ich liebe natürlich auch schon das, wenn es heißt, ich habe mir nur einen Fahrradsattel gekauft, ich bin ja schon aber auch an der Welt interessiert. Ja, und ja, da habe ich doch ein schönes Beispiel. Vor kurzem hatte meine Frau nämlich ihre Arbeitsgruppe bei uns zu Hause zum Essen eingeladen. Und da war dann auch ein Whisky-Kenner dabei. Ne? Also der einzige Mann in der ganzen Frauentruppe. Und mit dem hatte ich wirklich mit dem bin ich durch meine teuerste Whisky-Sammlung gegangen. Und der hat es genauso eskalierend genossen wie ich.
Ja, ist doch gut. Gas im Glas ist auch mal gut. Ja, schön. Das war's. Danke für den netten Plausch.
Ich danke auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Rainer. Wir wissen, du bist beschäftigt. Wir wünschen dir und deiner Familie auf jeden Fall alles Gute und vor allen Dingen in diesen Zeiten auch viel Gesundheit. Das war's. Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Ciao.